Und ihr erratet, wer heute wieder mit am Start ist.
Domi AMSR, oder wie heißt es? Wie heißt das? ASMR, oder was?
Wir wissen. Wir hätten eine Spezie aufmachen müssen.
Für was ist denn das eigentlich? Für was ist denn das eigentlich?
Was ist die, boah.
Das Kürzel.
Oh, warte. Das ist irgendein scheiß komplizierter Begriff.
Deswegen, das ist meistens so, gell? Bei scheiß komplizierten Begriffe macht man einfach nur drei Buchstaben oder vier.
Ja. Warte, ich google mal. Autonomous Sensory Meridian Response.
Okay, was war die Abkürzung?
Alles klar.
Ja, fang mal an, ich bin ein bisschen.
Ich bin ein bisschen down. Sorry. Ja, komm, mit. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um loszulegen. Jetzt bin ich irgendwie schlecht drauf. No.
Zweideutig. Der Podcast mit Markus und Dan.
Dominik, willkommen zur Premiere. Du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist.
Gell, dass ich das ein zweites Mal durchziehe, hier zu dir zu kommen oder zu euch.
Ja, dass wir uns entschieden haben, dich überhaupt ein zweites Mal einzuladen.
Ich finde es auch geil, wie du dich freust.
Ja, die Freude sieht man mir noch nie an, oder?
Salzbrezeln und Spezi gibt's. Nichts Besseres.
Radler, was Alfinger.
Abgelaufene Toffifee.
Das grenzt schon an eine Extremsituation.
Aber sowas von.
Und da packen wir auch gleich das Thema beim Schopf.
Namen. Zum Beispiel, du wolltest darüber sprechen, was passiert, wenn es passiert. Bienchen und Blümchen.
Also wir haben lange überlegt, was machen wir als zweite Folge, wozu können wir einen Dominik überreden, mitzumachen. Das musste was total Sinnloses sein. Deswegen hat man uns eigentlich lange Zeit vorgenommen, über die ultimative Zombie-Apokalypse zu reden. Da kam dann so eine kleine Pandemie, die hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen haben wir jetzt das Thema so ein bisschen abgeändert und geht eigentlich, wir müssen echt gucken, dass das Thema heute nicht zu ernst wird, gell, Markus? Also ich weiß auch nicht, ihr ein bisschen Bedenken.
Bei euch was zu ernst werden.
Das Thema heute von unserer Punkt 5-Folge ist Extremsituationen. Wie gehen Menschen mit Extremsituationen um? Waren wir schon mal in Extremsituationen? Was sind Extremsituationen? Im Moment haben wir ja eigentlich die letzten paar Monate eine Extremsituation Leid erlebt. Zumindest eine Situation, die glaubt keiner, der auch unsere Eltern in der jüngsten Vergangenheit schon mal irgendwie mitgemacht haben oder sowas. Wobei wir sind ja jetzt relativ gediegen aus der ganzen Nummer wieder rauskommen. Es hätte ja aber auch sich in eine andere Richtung weiterentwickeln können.
Aber spiel doch mal das Szenario weiter, was du eigentlich, wo wir mal drüber gesprochen haben, gerade das Weiterentwickeln. Was wäre, wenn zum Beispiel die ganzen Lebensmittelfirmen, also die Firmen, die Lebensmittel zur Verfügung stellen, die Lieferanten, die LKWs, also wenn diese ganze Zulieferung nicht mehr stattgefunden haben, ja, 2, 3, 4 Monate, 5 Monate später,
ja.
Du kannst in den Supermarkt reingehen, du findest aber nichts mehr.
Ja.
Was passiert denn dann? Wie werden die Leute und oder was würdest du machen, wenn das passiert? Was wäre dein erster Gedanke nach 2, 3 Monaten? Du kriegst nichts mehr zu essen hier. Also du musst dich selber drum kümmern. Du musst, wenn du jetzt im Garten nichts hast, wo kriegst du her? Gehst in den Wald und jagst dir was, weißt? Also
mit was?
Richtig, mit was dann? Mit dem selber geschnitzten.
Ja, wer Speer? Hat in Deutschland also, was daheim zum Jagen?
Also ich kenne da die Connections. Übrigens, Grüße gehen raus an Manu. Ich weiß, wo ich als erstes hingehen werde.
Was genau ist oder wer ist Manu?
Das lassen wir jetzt mal außen vor.
Ich hoffe nicht, dass es der Typ ist, der gerade in Freiburg im Wald rumgeistert.
Nee. Der Waldläufer?
Der Waldläufer.
Ja, aber guck mal, der hätte damit am wenigsten Probleme, oder?
Der ist quasi in seiner eigenen Pandemie gerade. Ja. Der ist
in seiner eigenen Extremsituation.
Ja. Bei dem ist es noch ein wenig krasser, weil der wird von der Bulle gejagt.
Nee, ein Stück weit ist das ja eigentlich Rambo, der Typ. Ja, das ist original Rambo. Ja, der hat die Polizisten entwaffnet und ist in den Wald geflohen. Das ist Rambo 1, was sich da abspielt. Ja. Ich warte bis irgendwie so, weißt du, so bei Rambo war es ja der General, wo dann wird hat besänftigt. Bei uns kommt wahrscheinlich eher so ein Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping oder so.
Kann ich dann darauf warten, bis die ersten Berichte kommen, dass sie von selber gemachten Fallen getötet worden sind?
Ja. Das weiß ich nicht. Der baut irgendwelche Fallen. Ja, das
natürlich
traue ich dem echt zu. Ja. Ja, aber jetzt kommt nochmal drauf zurück. Bei uns war ja das Problem oder das größte Problem, was ja scheinbar in Deutschland gegeben hat während der ganzen Geschichte, war ja das Klopapier ist aus. Ansonsten war es ja relativ normal, wie du
beschrieben hast. Nö, Hefe gibt es immer noch nicht. Hefe gibt es ja immer noch nicht fast. Also Klopapier und Hefe.
Ja, aber wie wär's, wenn die Regale leer wären?
Also mein persönlicher Zufluchtsort Nummer 1 wäre Bernd.
Warum?
Zu Hause.
Warum?
Weil
siehst du das Klopapier nicht hinter dir, da Stapel bis zur Decke her.
Ich glaube, in dem Bunker. In dem Haus gibt es 3 Kühlschränke, die so groß sind wie ich und größer, voll gefüllt.
So
Vorratskammern.
Du willst schon wissen, was drin ist.
Bier und Spezi und Creme Fraiche. Alles, was man sich so erträumt.
Also du glaubst, wir sind relativ gut ausgerüstet.
Ja, also ich denke, so ein paar Wochen kriegt man hier rum. Allein mit den Süßigkeiten, was hier auf dem Tisch liegen, kriegt man 2 Wochen rum.
Ja, wie ist, wenn du einkaufen gehst oder wenn du einkaufen gehst, für wie lange kauft ihr ein?
Eine Woche.
So denken Männer, oder?
Ja. Boah, das ist variiert, muss ich eigentlich ehrlich sagen. Das kommt drauf an. Also ich sag mal, Lebensmittel eigentlich eher auf 3 Tage.
Ja. Ja, aber halt nicht länger als eine Woche, oder?
Nee, sonst, ja, wobei es kommt halt echt drauf an, was. Also, wie gesagt, Lebensmittel eigentlich relativ kurz, aber der Rest, keine Ahnung, Wochen, eine Woche, 2 Wochen, aber so richtig lang, also auf Monate oder Jahre geplant sicher nicht.
So, und deine Freundin?
Boah, gute Frage, die geht nicht einkaufen. Lässt sich beeinkaufen.
Die lässt sich beeinkaufen.
Pizza-Service.
Also ich kann dir sagen, dass es bei der Niki so ist, dass die quasi, wenn wir in den Supermarkt, die kauft ein, da denke ich mir, für wen und für wann?
Ja.
Das ist der volle Wahnsinn. Also ich habe selber früher nie ein Vorratsregal gehabt, seitdem ich die kenne. Das Erste, was wir uns angeschafft haben, als sie bei mir einzogen ist, ist ein Speiseschrank.
Hört gut zu.
Nee, aber so, wo wir jetzt auch im Urlaub waren und so, haben wir eigentlich selber auch frisch für ein paar Tage halt eingekauft.
Also, ja, also ich habe mir relativ wenig Gedanken gemacht, wo das ganze
aber
Thema
ist. Aber viel interessanter wird es doch aber eigentlich, wenn es jetzt darum geht, es gibt jetzt kein Fleisch mehr zu kaufen oder es gibt jetzt nichts mehr, wärst du auch in der Lage dazu, in den Wald zu gehen und ein Reh zu erlegen, also das zu töten.
Ich glaube, das Problem wäre eher, dass ich ein Reh überhaupt finde.
Das ist weil sehr unwahrscheinlich. Also die Jagdgebiete sind ja recht mau, sage ich mal, bei uns hier rum. Du hast ja deine Förster und so, die da ja regelmäßig, sage ich mal, nach dem Wild gucken.
Ja, so und was ist aber, wenn die jetzt zum Beispiel nach einem halben Jahr oder so weiter, gut, da ist jetzt noch nicht die Population so nach oben gestiegen, aber was ist jetzt nach einem Jahr oder nach 2?
Vergiss es, so schnell geht es da nicht so arg hoch.
Also In I Am Legend sind die Rehe durch New York hüpft.
Ja, gut, in I Am Legends, das ist ja, was ist das für ein Vergleich, Alter?
Ja.
Ich ja, nicht,
ja wann war I Am Legend im Kino?
Ich denke ehrlich, du würdest gar nicht genug Wild herkriegen hier in der Umgebung, um die Anzahl an Leute mit Fleisch zu versorgen.
Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir sind
du musst auch so überlegen, was glaubst du, wie viele Leute da dann durch den Wald stiefeln? Glaubst du, irgendeiner fängt da ein Reh? Ja? Die vertreiben ja alles Kilometer.
Nee, das wäre dann so, dass die es können, das machen würden, um wieder Profit rauszuschlagen.
Ja.
Also hundertprozentig. Die Frage, die du jetzt stellst, ist, was wäre, wenn dieser Fall eintritt? Ich sag dir, das kann dir keiner so ohne weiteres beantworten, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben. Wir haben ja immer alles gehabt. Wir hatten ja nie das Problem, dass wir, also die Erfahrung kenne mir ja gar nicht. Oder? Also ja. Ich glaube, da kann dir jetzt jeder sagen, was er machen würde oder könnte oder sowas, aber das ist ja dann irgendwo alles
Persönlich würde mir tatsächlich, oder so. Keine Ahnung, du guckst dir das 2, 3, 4 Wochen an, also du bis du das Ganze realisiert hast, das dauert ja eine Weile.
Ja.
Was jetzt vorgeht, also du bist ja mitten in der Situation, wo du dann merkst,
du wirst ja eigentlich zugeschmissen mit Informationen,
ja.
Weil du gehst ja davon aus, dass Social Media und sowas, also Nachrichten geht ja trotzdem wieder Corona-Live-Ticker und was es alles gab.
Guck doch an, wie die vorm Fernseher gesessen sind mit Corona. Also meine Eltern zum Beispiel den ganzen Tag gefühlt, wo es aktuell
war. Also wenn es dann richtig heiß hergehen würde, dann würde ja die Panik auch mal wirklich ausbrechen. Also wir hatten ja die leichte Panik.
Das heißt aber leicht, also ich glaube bei uns war es okay, aber woanders in Deutschland ging es zum Teil schon ganz schön ordentlich
ab. Hä?
Also da war also,
aber wo würdest du hingehen? Würdest du hier bleiben? Oder würdest du irgendwo anders hingehen? Oder was würdest du machen?
Das ist ja die nächste Frage, wie sich es weiterentwickelt. Gehst du dann zum Beispiel, versuchst du deine Verwandtschaft irgendwie zusammenzubekommen?
Genau.
Also
ja, wär sowas
bleibst du daheim und sitzt aus?
Ja.
Aber wenn es nicht absehbar ist, dann entscheidest du ja irgendwann mal dazu.
Irgendwann muss ich gehen.
Ja. Oder ich hole mir die Leute her, je nachdem, wo ich halt wohne. Wenn ich bloß in einer Eigentumswohnung in einer Großstadt wohne, dann wird es schwierig. Ich sag mal, mir jetzt hier in Aalen oder jetzt außerhalb von Aalen irgendwo, mir wohnet ja relativ, weißt du, nicht zu eng aufeinander. Du kannst doch relativ gut alles überblicken auch. Also ich möchte nicht wirklich in der Stadt wohnen, wenn es spannend wird.
Ja, dann mal andere Fragen. Mal angenommen, für den Fall, wirklich die Supermärkte und sowas hätten Monate zu und ihr hättet auch keine Möglichkeit, durch bekannte Jäger oder was auch immer eure Nahrung zu erhalten, würdet ihr auf, ich nenne es jetzt mal, Raubzüge gehen? Jetzt wirklich im Ernst, würdet ihr so weit gehen, dass ihr wirklich einfach zu anderen ins Haus stürmt und denen irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwas bedroht und euch irgendwie versucht, da die Nahrung zu beschaffen? Oder würdet ihr das...
Ich glaube, du würdest relativ schnell merken, wer die Flucht ergreift. Also wer eben von... Wer nicht mehr daheim wäre. Das wäre, glaube ich, relativ offensichtlich. Und dann, also ich sag's jetzt einfach mal so, mit meiner kriminellen Energie, die ich so hätte.
Ach, die würde ich ja gar nicht zutrauen.
Dann würde ich natürlich erstmal versuchen zu schauen, was gibt's bei denen daheim. Also wenn da, wo niemand daheim ist, offensichtlich, logischerweise, bevor jetzt irgendjemand in der Nachbarschaft überfallt.
Ich würde sagen, wirklich für den Fall, dass du wirklich einen überfallen müsstest,
ja, aber
um jetzt, weiterhin Nahrung zu kriegen, würdest du es versuchen?
Ja, aber jetzt spinn mal die Situation weiter. Du wohnst ja in deiner Nachbarschaft.
Ich weiß schon, deswegen, ja. Ja, du kennst
du, wegen du musst ja aber, sogar. Aber du musst ja aber halt Distanz halten. Selber. Also,
sagen 1,5 Meter, oder?
Ja, sagen wir mal, die ganze Virusgeschichte wäre jetzt ein bisschen aggressiver.
Das ist jetzt die Frage, von was für
einer Notsituation wir reden. Muss ja jetzt kein Virus sein. Kann ja irgendwie Massensterben, keine Ahnung. Muss ja jetzt nichts Ansteckendes sein.
Massensterben?
Was weiß ich
denn? Apokalypse.
Ja, ja. Ja, Massengenozid.
Das ist eigentlich ein guter Extremfall, wenn es so ist. Du, wegen mir hast du bei uns rum jetzt nicht mal unbedingt großartig viele Covid-19-Infizierte.
Ja, würdest aber du mit deinen Nachbarn noch connecten? Oder würdest du versuchen, dich zusammenzuschließen in einer größeren Gruppe, oder würdest du dich bleiben?
Ich muss ehrlich sagen, da macht eigentlich eine kleinere Gruppe viel mehr Sinn, weil du mit einer kleineren Gruppe viel weniger Lebensmittel und Nahrungsmittel brauchst als in einer großen. Wenn du jetzt mal angenommen, du wohnst in so einem richtigen Kaff, ja, wo so ein paar Bauernhöfe sind.
Mit so wie wir jetzt.
Nee, mehr Kaff, mit wirklich noch weniger
mehr Leuten. Mehr Kaff?
Ja, mit vielleicht...
noch Kaffer?
Ja, noch Kaffer. So Bonnhardsdorf-mäßig. So nicht mal auf Google Maps sein mäßig, ja. Also so... Was weiß ich, 100 Leute vielleicht im Dorf, wenn überhaupt.
Okay.
Dass du dir wirklich das in die Hand nimmst und dich mit 20, 30 Leuten zusammensetzt. Einerseits vielleicht gar nicht schlecht, weil du da halt eine große Gruppe bist und, sage ich mal, weniger anfällig für Raubzüge oder was auch immer.
Ja, das geht dann irgendwann auch um Selbstschutz.
Aber du musst halt auch erstmal 20 Leute versorgen können. Wie stellst du das an?
Aber das kannst du aber in der Gruppe vielleicht auch wieder eher machen.
Ist halt die Frage.
Jetzt geh mal davon aus, dass die Kinder haben.
Ja, dann ist halt sowieso, die Kinder werden als erstes verpflegt.
Ach so. Und
ja, das ist dann das Nächste.
Gegessen.
Würdest du mit deinen Kindern, wenn du jetzt größere hättest schon und mehrere, sagen wir mal 2 oder 3, so Mitte 10 rum, also 12, 13, 14, sowas, würdest du mit denen dich einer größeren Gruppe anschließen wollen oder eher, würdest du eher die selber beschützen wollen und lieber versuchen, in der kleinen Gruppe zu bleiben?
Ich würde tatsächlich das Kaff aufsuchen. Ich würde versuchen wollen, aufs Land zu gehen. Ich würde gucken, wo habe ich Verwandte, Bekannte oder gute Bekannte, wo du tatsächlich eher in ein Gebiet kommst, wo weniger Leute sind. Ja.
Ja.
Und dort versuchen...
Große Menschenansammlungen meiden, oder?
Genau, ja.
Also
zwangsläufig
wird es da eskalieren.
Also, ich wäre nicht der Typ, der Überfälle macht oder so, oder der Leute bedrohen kann oder so. Ich glaube, ich würde das echt nicht hinkriegen. Deswegen, echt?
Gar kein Problem damit.
Nee, ich würde echt auf die andere Schiene ausweichen müssen, halt, dass ich gucke, dass ich durch die Möglichkeiten, die mir dann halt durch mich selber gegeben sind, sage ich mal, irgendwie...
Das heißt, du würdest dich dann eher in einem kleinen Dorf
anbauen, anstatt ich würde gucken, genau das.
Anbauen.
Ja.
Das ist problemisch mit dem Anbauen. Das
also Drogen.
Das ist eine Jahressache oder Monatssache. Das ist halt keine Sache, um halt mal kurzfristig.
Ja. Nee, so krass ist es jetzt auch nicht. Also so ja, zwei, drei, vier Monate muss halt klar.
Ja, ja. Also wie kommst du die 2, 3, 4 Monate ohne Essen klar in
einer riesigen
Gruppe?
Die, wer sagt riesig? Ich meine, 5 bis 10 Leute reicht aus.
Sind aber auch 5 bis 10 Leute, die du ernähren musst.
Schon, aber du kannst Aufgaben verteilen.
Das ist richtig, ja. Das
und schon. Vor allem, du bist mit 5 bis 10 Leuten, finde ich, trotzdem noch in einer Gruppe, die auch relativ schlagkräftig sein kann. Weil,
schon richtig,
wenn du anfängst, dir selber was aufzubauen, wo du dann, und dann gibt es halt eben diese Streifzüge, es gibt ja dann die Leute, die es nicht machen.
Ja.
Und eben die, weißt du, das ist ja schon so ein,
ja, also ich
kann, so ein Gedanke, ich du musst dich auch also schützen können.
Ich,
ja.
ich persönlich würde eher eine kleine Gruppe nehmen, vielleicht maximal 4 Leute, wenn überhaupt. Eigentlich 3 oder 2 sind fast besser, weil du dich...
Ja, aber du hast jetzt Mutter, Vater.
Du
hast eine Schwester.
Mit Familie ist das
so. Du hast eine Schwester, ja? Die hat wahrscheinlich einen Freund, du hast eine Freundin. So, ihr seid auf jeden Fall schon mal zu 6. Und da ist noch keine Oma, Opa oder Eltern von euren Freunden.
Das ist halt die Frage.
Das ist nicht so einfach.
Prioritäten, Eltern werden zurückgelassen. Die sind ja schon alt. Nee, das ist schon richtig. Ja, wie du das mit denen machst, ist eine verdammt gute... Also, mal angenommen, ich hätte die nicht. Ich würde mich lieber zu 2 oder zu 3 durchschlagen. Weil ich finde, du schlüpfst eher mal irgendwo durch, unauffälliger.
Aber du wirst dann auch den Kontakt ja abbrechen.
Ja, ich sag ja, wenn ich jetzt keine Eltern hätte, aber mit Eltern.
Jetzt spinn das Ganze mal weiter. Ja, du hast jetzt gesagt, Kit, Nahrungsmittel, Supermärkte und sowas fällt aus, ja? Du gehst im Moment davon noch aus, dass du noch Strom hast und dass du noch fließend Wasser hast.
Strom nicht unbedingt, Wasser auch nicht unbedingt, ja. Also klar, das geht vielleicht noch eine Weile gut, aber irgendwann machen ja die Kläranlagen auch dicht. Und also Elektrizität sowieso. Ja. Also irgendwann eine Sense. Ja.
Ja, so, dann glaube ich ziemlich hart. Also ich glaube, da wird dann selbst in so einem Land wie Deutschland irgendwo dann mal Ausnahmezustand, Kriegsrecht verhängt oder sonst was.
Ja.
In Deutschland könnt ihr mir vorstellen, dass dann irgendwelche Helikopter rumfliegen und so Care-Packages oder sowas
rumschmeißen. Was Deutschland gerade mal drei funktionierende Helikopter, Alter, was wollen die rumfliegen?
Ach, die haben schon mal so ein paar alte so.
Von Zeit
weg. Ja, dann schmeißen sie so Care-Packages runter und da tun sich dann natürlich dann die Leute auch drum schlagen, gell?
Ja, es ist eine gute auch nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wäre ich in der Lage, trotzdem ein Tier zu töten? Also könntest du zum Beispiel ein
Tier töten?
Ja.
Warum nicht?
Könntest du ausnehmen und dann zubereiten?
Ja, töten ist was anderes wie zubereiten. Okay. Fürs Zubereiten hätte ich ja jetzt dich.
Zubereiten könnte ich es ja, aber ich könnte es nicht töten, glaube ich.
Echt? Ja, also dann würden wir bei uns schon gut
ergänzen. Ja, wir würden uns schon gut ergänzen, muss ich sagen.
Also ich habe mit beiden kein Problem. Ich habe auch schon.
Also. Okay.
Ja, zubereiten wird mir einfach das Fach, also ihr wüsstet wie.
Ja, das ist schon eine Sache, wo man die Leute dann beneidet, die eigentlich sowas gemacht haben, sage ich mal Jäger oder Leute, die es, was weiß ich, zu Hause selber geschlachtet haben. So ist
es
bei uns.
Wir haben es gibt genau einen Grund, warum ich das nicht machen wollen würde, weil ich Angst hätte, ich würde quasi, ich würde was verlieren daran, weißt du, also dass ich es falsch mache und dann irgendwas Gutes.
Das ist, du kannst das recht schnell halt eben machen.
Da hast du irgendwie keine Zeit für Learning for Doing. Du brauchst dann jemanden, der das kann.
Wir müssen tatsächlich gucken, dass der Franz irgendwie sich uns anschließt. Der kann jagen und aufbrechen.
Ja,
und
so. Wir müssen schon so für einen Notfall, wir müssen eine extra WhatsApp-Gruppe
gründen. Wir reden nicht vom gleichen Franz, weil den Franz, den ich meine, der hat Arme wie ein Tier.
Wir meinen den Franz, der uns das Wildschwein für unser Gin-Geburtstagstasting geschossen hat. Okay. Ja, wir müssen,
du musst schon mal bilden.
Also, Aktionsplan. Wir gründen jetzt eine WhatsApp-Gruppe und in die laden wir nützliche Personen ein.
Ja. Wir nennen das auch so.
Die nützliche Personengruppe.
Du brauchst schon allem etwas. Ja. Elektriker, Bauer,
was kannst Jäger. Du?
ITler ist raus.
Warum?
Gibt bald keine Elektrizität.
Ja, Elektrizität. Aber so Technik gibt.
Also 3 Monate, ja gut, dann
können wir. Ja, aber der kann uns auch fit halten, weißt
du? Stimmt.
Personal Coach.
Ja, okay.
Ja,
ja, okay. Ja gut, er wird eingeladen.
Nee, geht schon. Gut, ich habe hier die perfekte Umgebung, um längere Zeit zu überleben. Ja. Quasi das Basiscamp. Ja, Man darf auch nicht vergessen, dass 1 Kilometer Luftlinie hinten Wald kommt.
Ja. Gell? Kann man jagen,
stimmt schon. Und da gibt es wirklich Viech. Also da habe ich schon einiges gesehen.
Viel.
Ja, aber es reicht das mir mal so ein bisschen. Ja,
für dich. Und was ist mit den anderen 3000 Leuten?
Ja, gut, so an so einem Hirschkantschwein schon mal 2 Monate essen.
Du gehst ja auch nicht davon aus, dass.
Aber wie willst du das dann machen?
Pökeln.
Pökeln oder
räuchern?
Der Markus ist ein guter.
Ja, du musst ja.
Du wirst Edmund von der Gruppe, Markus.
Nee, hatten wir auch mal bei mir drüber gesprochen, da wo ich so, es gibt ja, du siehst ja den Leuten nicht an zum Beispiel, ob sie irgendwie was können oder nicht, oder ob sie so ein Tier erlegen können oder sowas, gell? Ja. Jetzt zum Beispiel, Arbeitskollegin, ja, zierlich, klein. Ja, klein, nicht so groß wie ich, aber so zierlich, ja.
Also
ja, haut halt mal raus. Dass die ja mit Hühnerschlachten und so weiter, hat sie kein Problem damit, hat sie als Kind immer, war sie immer dabei oder so weiter, so einen Huhn in den Kopf runterzuhauen oder so weiter.
Pipifax. Ja gut, Leute, von denen sind würdest du von mir erwarten, dass ich damit ein Problem habe?
Hey, die ist schon gedacht eigentlich. Echt, ja. Also ich kann es nicht.
Ich bin ja ein total kalter und emotionsloser Mensch, weißt
du? Ja, das stimmt schon. Mir ist dann so ein kleiner Zusammenhang gekommen, weißt du? Ich weiß nicht, an was es dich erinnert, weil den Satz hat man bei einer anderen Diskussion dann, das dann früher, ja, zum Beispiel, da haben ja die auf den Höfen so Hasen gehabt, ja?
Ja.
Haben die kleinen Kinder mit den Hasen gespielt, irgendwann kam der Papa, hat ihn geschlachtet und hat schon gegessen. An was erinnert dich das? Das ist 1:1 das Prinzip vom Kinderüberraschungsei. Essen und Spielen.
Oh Gott.
Wahnsinn.
Also du wärst auf jeden Fall unser Küchenchef.
Juhu.
Das wäre Fakt. Du müsstest auf jeden Fall schauen, dass du irgendjemanden herkriegst, der medizinisch auch ein bisschen was drauf hat.
Ja, medizinisch ist echt schwierig. Also wenn du irgendwie eine Verletzung hast, medizinisch wäre extrem wichtig.
Nee, medizinisch und auch, weißt, Medikamente. Ja. Also das ist, glaube ich, neben Nahrung und solchen Geschichten, ist das somit das Wichtigste überhaupt.
Unser geplantes Model ist PTA.
Oh.
Was ist denn? Also ja, da hast du schon mal die Connections.
Weißt, ich bin ja so gesundheitlich so.
PDA.
PDA.
PDA ist, die, glaube ich, die Betäubungsding, wohin in Wirbelsäule reinkriegst, wenn du einen Kick kriegst.
Nee, damit meine ich jemand, der in der Apotheke gearbeitet hat.
Ah. Pharmazeutisch-technische
Assistentin. Das heißt, also Dankeschön. Gut, also ab Raubzug zur Apotheke, das müsste ich relativ früh machen, weil ich glaube, da kommen relativ viele drauf.
Ja. Ja, ich bin so ein gesundheitliches Frack, ich brauche auf jeden Fall was. Letztens im MRT gewesen, da kam Meldung mit dem Flaschenboden zuerst rein.
Also du musst halt echt mal überlegen, ja, wie viele Apotheken haben wir hier? 4, 5 im Umkreis?
Boah, mehr, glaube ich, ey.
Ja, oder lass es 7, 8 sein, weißt du, wie viele sind es? Wir sind hier im Umkreis, sage ich mal, bestimmt knapp an die 100.000. Also mit allen Käffern hier im Umkreis.
Ja.
100.000 Leute für 7 Apotheken.
Ja, gehen wir nach Elwang, da steht das zweite Haus Apotheke. Apotheke, Optiker, Apotheke, Optiker,
ja, schon,
Apotheke,
aber Optiker. Wie schnell die wirklich leer werden.
Ja, das ist das. Wie schnell werden die leer und dann das kriegst du halt irgendwie so Thermoflaschen und so einen Scheiß.
Deswegen meine ich halt mit diesen Raubzügen, weißt du? Ich glaube, früher oder später kommt es dann halt echt, dass hier wirklich die Menschenmassen von Kaff zu Kaff latschen.
Das ist nach 3 Tagen soweit.
Ach, uff.
Ja, nee, guck doch, klar.
Das nein, ist da wird,
guck dir Amerika, erst mal, guck dir ja, doch Amerika guck mal an, wie schnell die da alles
5 Tagen oder so.
Ja, aber wenn es wirklich hart auf hart kommen wird, dann wäre hier Ausnahmezustand und in die Straße würde Bundeswehr patrouillieren und sonst was.
So viel.
Und das dauert dann eine Weile, bis das nachlässt.
Was glaubst du, wie lange die brauchen, um hier? Kasonne hier ist ja weg. Na, nee. Ich glaube nicht, dass sie vielleicht in den Großstädten bestimmt relativ schnell, aber ich glaube, so weit auf dem Land hier draußen.
Ja, glaubst du, da bricht relativ schnell an.
Ich überlege mal, wie viele Käfer es gibt in Deutschland.
Gut, wir könnten bei uns einen Dorfladen ausnehmen.
Ja, das ist, ja, nicht weit entfernt, ne?
Aber wir reden irgendwie nur in Richtung krimineller Energie. Und
ja, was willst du anderes machen, ganz ehrlich? Also mit nur im Haus sitzen und alle Menschen hier willkommen heißen, was glaubst du, wie viele...
Nee, das geht ja nicht. Aber jetzt machen wir weiter. Jetzt sind wir, also das Haus hier wäre jetzt Stützpunkt, ja?
Das wäre ein schlechter Stützpunkt. Du musst was auf dem Hügel haben, dass die Leute am Arsch sind, wenn sie hochlaufen.
Das ist eins der wenigen Häuser, wo kein Kniestock hat, wo komplett ausgebautes erstes OG hat. Wir haben somit die größten Fenster von der ganzen Straße, von den Häusern, die hier stehen.
Müsstest du dir was Abgelegeneres suchen?
10% vom Grundriss, Arbeitsstättenrichtlinie wird eingehalten. Und
also ich glaube, du könntest hier schon... Wir haben relativ viele Zimmer, also du könntest dich oben, also halt oben haben wir auf jeden Fall schon mal, wir hätten mindestens hier drin 4, 5 Zimmer, die wir als Schlafzimmer errichten könnten.
Ja, was ich schon mal scheiße fände, dass du einfach zu nah an den Nachbarn bist. Und du hast...
Ja, glaubst du jetzt hier der alleinstehende Bauernhof da hinten?
Du hast
ja, was meinst du, was die machen, die da wohnen?
Du
kannst ja nicht die Leute, also so wäre jetzt nicht drauf, dass sie die Leute ausschalten, bloß damit die denn ihr Haus besetzen können.
Nein.
Du musst taktisch denken, weißt du?
Ich würde mal kurz was Interessantes mal dazwischen klopfen. Einfach mal so, kennt ihr den Fischer José Salvador Albarengo?
Hat das was mit dem Thema zu tun?
Ja, oder? Schon ein bisschen.
Quatsch, einfach.
Der strandete auf den Marshallinseln, nachdem er mehr als ein Jahr auf offener See verbracht hat. So, also das ist so ein Rekord, den der hält für die Zeit, wo er quasi am längsten auf dem offenen Meer verbracht hat.
Und überlebt hat.
Okay. Was genau muss in deinem Kopf vorgehen, dass du ein Jahr auf so einem verfickten Scheiß-Ruderboot...
War es ein Ruderboot oder ein Fischerboot?
Also so ein Fischerboot halt.
Also ja,
so ein
weil der muss ja irgendwas von irgendwas leben.
Ja. Genau um das geht's, weil der hat nämlich ein Jahr lang hat er Schildkrötenblut getrunken und Fische roh gegessen. Ja? Ist tatsächlich so.
Roh?
Oh,
und der auf dem Boot kein Feuer machen?
No.
Ja, Feuer auf dem Boot ist immer scheiße. Gell?
Das ist absolut krass, ey. Und also der hat in Mexiko gestartet, das war 2012, das war an Weihnachten, 2012, ja. Der ist aufs Meer rausgefahren, die wollten eigentlich Haie fangen. Dann ging der Motor kaputt von dem Boot und dann trieb er aufs offene Meer raus. Sein Kumpel, der da dabei war, war nach 4 Wochen tot.
Hat sich vom Gleichen ernährt?
Und, ja.
Oder ist...
Die waren
gut, halt, man genau, weiß es jetzt auch nicht wirklich, oder?
Der, ja, ob er den gegessen hat oder nicht, weiß man nicht. Der hat auf jeden Fall, der hat rohen Fisch und Seemöwen und sowas alle gegessen. Der trank seinen eigenen Urin und Schildkrötenblut. Das war so das, was er halt am extremsten war. Und der war dann nach dem Jahr auf der hohen See, hat so krasse Spuren hinterlassen, der wusste nicht mal mehr, in welchem Jahr er lebt oder wie alt er ist. Also der war so 37 oder sowas zu dem Zeitpunkt.
Und er hat wahrscheinlich auch das Zeitgefühl verloren, oder?
Ja, genau. Was glaubst du, wenn du auf offener See rumdümpelst den ganzen Tag, Ich glaube, nach spätestens 40, 50 Tagen hast du echt einen Überblick verloren, weil du auch nicht mehr mitzählst. Du hast, glaube ich, ganz andere Gedanken durch die Hitze den ganzen Tag.
Boah, ist aber krass, oder? Aber die Frage ist doch die, was hat der für einen Überlebensdrang?
Richtig. Und auf das will ich eigentlich raus. Was brauchst du für Fähigkeiten, um genau sowas zu überleben oder dich mit sowas über Wasser zu halten oder wie man es auch immer nennt?
Ja.
Welche Tugenden braucht man?
Ein ziemlich krasses Mindset.
Und da habe ich auch mal ein bisschen halt dann ein wenig nachgeschaut gehabt, was ist das Wichtigste? Was glaubst du, was ist das Wichtigste halt? Auf Nummer 1, was würdest du auf Nummer 1 setzen? Was würdet ihr auf Nummer 1 setzen?
Was dabei gedanklich oder was meinst du jetzt?
Genau.
Überlebenswille.
Mhm. Ein starker Wille.
Ja.
Genau. Du musst überleben wollen.
Ja.
Das ist so Punkt Nummer 1.
Wenn du aufgibst, ist rum. Also wenn du dich der Sache hingibst, ist dann.
Du musst dich drauf fokussieren. Das ist richtig. Und dann musst du aber einen Plan entwickeln, recht schnell. Und der geht, und das fand ich das Interessante, das fängt immer klein an. Du willst einen Tag überleben, danach willst du 2 Tage überleben, danach willst du eine Woche überleben und so steigert sich das Ganze.
Mhm.
Und dann kommt eine Routine rein. Du baust eine tägliche Routine.
Ja.
Und ich finde das ist insgesamt relativ krass. Du musst dir darüber im Klaren werden, was du hast, was hast du zur Verfügung, was brauchst du und wie lange kannst du das so machen?
Mhm.
Das sind so die logischen Überlegungen, die du halt am Anfang stellen musst, um so eine extreme Situation zu überleben.
Mhm.
Und dann brauchst du aber, glaube ich, auch verdammt viel Glück.
Ja. Allein schon, dass er den rohen Fisch vertragen hat.
Ja, da fängst teilweise schon an, ja.
Vor allem ein Jahr lang.
Ja, aber ich glaube, selbst da stellt sich der Körper ein Stück weit irgendwann drauf rein. Der hat wahrscheinlich einen Haufen Missstände gehabt in seiner Ernährung.
Ja, ja, klar.
Aber trotzdem hat sein Körper halt irgendwann das Lebensnotwendige daraus rausgezogen, was er braucht hat.
So eine andere Geschichte war ja zum Beispiel von so einem Bergsteiger. Die ist jetzt weniger krass wie die. Der war nur 6 Tage, sage ich jetzt mal, in so einer Gletscherspalte drin.
Mhm.
Aber der hat auch angefangen. Der ist jetzt in der Gletscherspalte. Der war 70 Jahre alt.
Ja.
Der ist in der Gletscherspalte. Hast du das auch
gelesen? Habe ich auch gelesen, ja.
Möchtest du es erzählen?
Das war der dann quasi seine Energie aufgespart hat.
Genau, der hat gespart.
Richtig krass.
Der hat
in der Zeit, in der es hell war, einen Tag über, also wir haben uns nicht, der Markus natürlich wieder besser, aber ich habe auch ein paar Sachen gelesen in Vorbereitung. Und du kommst dann zwangsläufig auf so ein paar so geile Geschichten.
Genau.
Und die Geschichte mit dem, ich habe jetzt nicht mehr gewusst, dass der 70 war, aber der ist auch irgendwo reingefallen und der hat ja gewusst, irgendwann suchen sie nach mir. Und er hat versucht, mit dem wenigen, was er hat, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, irgendwie eine Notration gehabt, die er sich aufteilt hat oder halt so zusammengespart hat.
Das Prinzip, wo ich davor gesagt habe, der hat quasi seinen Rucksack entleert und hat geguckt, was habe ich und was muss ich damit machen, um damit maximal überleben zu können.
Richtig. Der hat seine Energie so gespart, dass er in den 6 Stunden, in denen es wirklich hell war, wo er gewusst hat, jetzt suchen sie nach mir, nur in den 6 Stunden hat er um Hilfe gerufen zum Beispiel. Um nicht 24 Stunden um Hilfe zu schreien, weil dass nachts nach jemandem sucht, ist relativ unwahrscheinlich, vor allem wenn es in irgendwelche Gletschergeschichten ist.
Der hat seine Arme unter die Achseln und hat immer in die Jacke geatmet, hat sich dazu gezwungen, wach zu bleiben, dass er richtig atmen kann und sich richtig warm halten kann.
Okay, krass.
Der hat jeden Tag, der hat nur eine Tafel Schokolade dabei gehabt, der hat jeden Tag quasi einen Ripple Schokolade gegessen. Das war sein einzigster Nahrung
zum Tag. Essen kannst du ja theoretisch 3 Wochen lang ohne Probleme.
Genau.
Magisch halt ab, das knallt. Aber
trinken ist das Wichtige.
Und da hat er Glück gehabt, weil da hat er Gletscherwasser natürlich gehabt. War arschkalt, aber war
besser als nichts.
Genau.
Ist eine ähnliche Geschichte wie mit dem, was auch verfilmt worden ist hier mit dem James Franco.
Ja, das war extrem krass.
127 Hours.
Ja.
Der ist irgendwie in Amerika, ist der irgendwie klettern gewesen. Der sich ja dann selber einen Unterarm oder Hand amputiert hat, kurz bevor er aufgeben hat. Also wenn du die Geschichte von dem, die habe ich auch bloß überflogen in Vorbereitung so ein bisschen, aber der hat eigentlich aufgeben gehabt und hat dann eine Fata Morgana gesehen. Also der hat, sein Sohn hat er gesehen vor sich. Und hat sich dann dafür entschieden, ich komme hier nur raus, weil sein Arm war eingeklemmt durch den Stein.
Kenn den Film.
Kennst du den Film, oder?
Mhm.
Und der hat sich den Arm abtrennt und ist dann, glaube ich, danach noch irgendwie 10 oder 12 Kilometer zu Fuß irgendwo hingelaufen, bis ihn dann gefunden haben. Also das ist auch.
Und das fand ich das Krasse, also diese 5 Tage zu warten. Also der hat genau gewusst, der kommt hier wahrscheinlich nicht raus. So, er wartet jetzt aber so lange, bis ihn jemand ja findet.
Ja.
Und da hat er gemerkt, okay, bis hierhin.
Ja.
Und jetzt muss ich den sowieso abgestorbenen Arm, muss ich jetzt so abtrennen, dass ich ja danach aber immer noch hier rauskomme.
Mit einem stumpfen Taschenmesser.
Ja. Der hat Elle und Speiche, hat er sich selber gebrochen. Um dann dort genauso. Und jetzt stell dir mal vor, ihr habt so einen stumpfen Schweizer Taschenmesser. Ja. Muss jetzt den Namen. Hast du schon mal zum Beispiel, wenn du grillst oder sowas, kennst du das ja? So kriegst du einen Steak, wo ein bisschen Sehne versetzt ist. Ja. Hast du ein scharfes Messer, aber das nervt dich ja schon, gell? Da hast du ja schon Gabel und dann musst du schon ein bisschen drücken und so weiter. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast so ein scheiß stumpfes und du musst deine Sehne am Arm musst du mit dem Rotzding durchschneiden.
Dann kannst du wahrscheinlich froh sein, weil das wahrscheinlich niemand mehr richtig gespürt hat.
Ja, der muss froh sein, wenn er bei Bewusstsein geblieben ist. Ja? Das ist echt krass. Der hat sich danach 20 Meter abgeseilt und ist dann 12 Kilometer gelaufen.
Ja. Wer kennt's?
Ja, aber das sind wir genau in dem, was ich am Anfang gesagt habe. Was ist eine Extremsituation und was geht da in dir vor? In der Situation, das ist ja eine ganz andere Situation als die, in der ich ein Steak durchschneide.
Richtig.
Mein Körper ist überflutet von Adrenalin und sonst was allem. Wahrscheinlich hat er das gar nicht mehr tatsächlich wahrgenommen, was er macht, sondern das war einfach jetzt lebensnotwendig, ansonsten ist rum.
Ja, hat er sich eigentlich seinen Arm gebrochen?
Der hat ihn so lang, also der war eingeklemmt an dem Felsen und der hat ihn so lange dagegen gedrückt, bis er abgebrochen ist.
Hebel.
Ey, absolut krass. Absolut
ich glaube auch, dass wenn Menschen in so einer Lage sind, in der es ausweglos wird, ich glaube, dass beim Mensch dann auch irgendwas im Kopf abschaltet und deine ganzen Sinne viel schärfer sind als vorher.
Wahrscheinlich die Frage, entweder schaltet halt dein Überlebensinstinkt ein und du sagst, du willst hier rauskommen und du kommst raus, egal wie, oder du gibst...
Aber jetzt geh mal du als Erwachsener oder als Kind, ich kenn's halt noch auch noch von früher, irgendwie jetzt im Dunkeln mal raus oder in den Wald oder sowas. Du hörst hier auf einmal Sachen, also deine Sinne sind viel geschärfter als in einer normalen Alltagssituation. Ja,
weil du dir aber auch selber den Stress setzt aus Gründen von Kindheit und von Film und von Hörensagen, okay, Wald ist gefährlich. Und
ja, aber Soldaten zum Beispiel, die werden genau auf sowas trainiert.
Ja, schon.
Da geht es um nichts anderes.
Denen wird auch nicht gesagt, oh, da ist ein böser Wolf im Wald und der frisst dich auf.
Ja, bei denen geht es ja zum einen darum, natürlich körperlich auf High Level zu sein, um die körperliche Belastung auszuhalten und parallel ja aber die mentale Belastung.
Ja.
Also du hörst ja von vielen, gerade jetzt in den ganzen Ami-Filmen, wann der immer hier Full Metal Jacket wies, da geht es ja nicht bloß darum, dass die das körperlich nicht überstehen, sondern dass die mental gebrochen wäre bei der ganzen Sache.
Ein krasser Side-Fact da dazu, nicht nur das Militär, sondern auch Polizei hat die Fall für jeden Soldat ist da jetzt das falsche Wort, aber für jeden Polizisten, und die machen das auch echt oft, einen Psychiater. Weil die voll oft...
Für normalen Polizisten,
ja. Weiß ich von Connection, selber mit einem gesprochen. Nee. Der hat auch gemeint, du kriegst es ja so nicht wirklich mit, hier war Unfall B29, irgendeiner ist einem draufgefahren. Aber die sind manchmal wirklich in solchen Situationen auch so einer psychischen Belastung einfach ausgesetzt.
Ja,
wirklich,
glaube ich.
Bei, keine Ahnung, irgendein total unter Drogen... und besoffener Mann, der seine Frau gerade mit einer Gitarre totgeschlagen hat, auf dich halt eben in der Pfanne losgeht oder was weiß ich.
Ja, das macht ja irgendwas.
Was geht mit dann dir und das macht dich auch voll kaputt? Ja. Du siehst die halb zermatschte Frau da auf dem Boden liegen und so ein Irren auf dich zurennen. Wie reagiert dein Kopf da drauf? Ja. Deswegen, also ich wusste es auch nicht, ich habe da auch relativ lange mit ihm drüber gesprochen. Und er hat auch gemeint, die haben halt auch ganz normalen Psychiater, der mit denen über gerade sowas redet, dass die irgendwie normal im Kopf bleiben. Also selbst bei Polizisten ist das schon so.
Wart ihr schon mal in einer Situation, die ihr als Extremsituation bezeichnen würdet? Mental oder körperlich?
Puh.
Also ich habe, glaube ich, die Story schon mal erzählt, auch im Podcast, wo ich da vom Schrotthändler entführt worden bin.
Ja.
Du bist entführt worden?
Vom Schrotthändler.
Von einem Schrotthändler? Wollte er dich verkaufen oder was?
Nee, der wollte einen Schrott verkaufen.
Ja,
hör dir die Folge an, ich weiß nicht mehr genau, welche das es war. Aber das war so eine Nummer... ich will jetzt nicht sagen, dass ich da Todesangst oder sowas hatte, ja. Aber das war schon eine Nummer, wo ich so für mich selber realisiert habe, hoppsa, jetzt könnt's echt ernst werden. Wenn ich jetzt aus der Nummer nicht irgendwie rauskomme, du weißt nicht, um welche Ecke der jetzt mit dir fährt. Ich habe es ja damals schon erzählt, aber damals war es ja so wenigstens lustig.
Gib mir mal noch eine Kurzfassung. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich
das sage. Wir hatten Schrott auf der Baustelle. Ich war als Praktikant auf der Baustelle. Ein Schrotthändler kam ständig Schrotthändler vorbei und haben gefragt, habt ihr Schrott? Dann war eben einer da, der hat gesagt, er macht jetzt das Auto voll, er will uns aber nicht, hat seinen Sohn dabei gehabt, 10 oder 11 Jahre, will uns nicht bescheißen. Er will es wiegen lassen, damit er uns der genaue Preis geben kann für die Tonne Alu oder was auch immer. Und ich könnte gern mitfahren. Ja? Und dann sind wir quasi, also wir hatten so ein Wäsch hinten drin halt, hat das ganze Zeugs gehabt und wir sind zu dritt vorne drin, guckt, war so ein kleiner, was weiß ich, Transit oder sowas. Und war in London, also in einer recht großen Stadt. Und das war irgendeine Rumäne, Bulgarien, weiß nicht was. Und in der Stadt ist überall immer was los. Und fährt und fährt und hält sich mit mir und macht Smalltalk. Und wie lange bist du hier? Wie gefällt's dir? Und also macht voll einen auf Good Friend. Dann telefoniert er irgendwann auf einer Sprache, ich habe kein Wort verstanden. Fährt er irgendwann rechts rein in eine Straße rein, wo auf einmal keine Menschenseele mehr unterwegs war, gell? Dann bleibt er stehen und vor so einem komischen Pakistani-Tante-Emma-Shop und sagt, gib mir 5 Pfund und sagt, komm, geh mal hier 2 Red Bull holen und mir holst du eine Packung Kippen. Dann habe ich gesagt, okay, der will mich doch jetzt hier verarschen. Und dann habe ich mich quasi geweigert auszusteigen. Und auf einmal ist bei dem wie so der Vorhang gefallen, also Two-Face, ja, so von wegen, ja, ich soll jetzt hier nicht so rumtun. Und also das war Wahnsinn, der Typ, der war wie umdreht, gell. Ich habe dann noch ein bisschen weiter mit ihm diskutiert und hat irgendwann angefangen, ob ich jetzt hier ihm Lüge vorwerfen will und sonst was alles. Und er fährt mit mir gleich dann da und da hin und hin und her. Dann ist Geld genommen, bin ausgestiegen, bin in den Laden reingegangen und der ist draußen weggefahren. Hat uns verarscht, hat den Schrott geklaut. Wenn ich darauf bestanden wäre, drin zu bleiben, ich will nicht wissen, wo der mit mir hingefahren wäre. Und klar, das war jetzt nicht irgendwie Todesangst oder sonst was, aber ich muss sagen, dass das mental schon
spätestens, sage ich mal,
eine leichte Krisensituation so war.
Hä? Du wusstest auch nicht, wo er hinfahren möchte, oder? Hat er dir das gesagt?
Ja, der wollte irgendwo zu seinem Schrottplatz fahren, wo er eine Waage hätte. Ja? Aber wer weiß, wo der hinfährt. Da steht dann der ganze Clan mit Messer und sonst wie, weißt du? Also da kommst du dann nicht mehr raus. Da fehlst du dann gleich mal in so einer Stadt mit 19 Millionen, weißt du? Da fällt es dann nicht mehr auf. Also das war für mich, muss ich sagen, mental so ein bisschen ja, Extremsituation. Extremsituation ist auch, wenn du bei der Geburt von deinem Kind dabei bist. Also ist auch eine Extremsituation.
Aber Gefahrensituation.
Das war eine Gefahrensituation.
Hat das rückwirkend was auf dir noch bewirkt? Also wie alt warst du da?
Fangfrage, oder?
Ja, genau.
Ich war einer 23, dein Alter. So, okay. Den Dreh rum.
Ja, hast also, du da irgendwie davon...
Ja, so heute erzähle ich es und kann drüber lachen. Aber
so dumm es klingt, hast du da davon geträumt und irgendwie nur so Paranoia davon gehabt,
sag ich mal? Nee, eher weniger. Also ich habe schon... Also auf jeden Fall bist du erstmal jedem misstrauisch gegenüber, gell?
Das glaube ich gleich.
Und das war nicht die einzigste Sache, die wo ich jetzt gerade in der Stadt erlebt habe, wo irgendwie mit Kriminalität oder sowas zu tun hatte. Mhm. Also die nicht mir persönlich widerfahren sind, aber Sachen, die wirklich Personen, wo neben mir gestanden sind, wo es dann komplett voll eskaliert ist mit Dieb und Überfall und alles mögliche. Also wirklich, da musst du echt schon aufpassen, was da so abgeht. Gerade in Silvester oder sowas. Junge, ey. Da geht stellenweise echt, du musst echt aufpassen, sonst fehlst du mal kurz. Und ja, nee, das ging schon. Ich bin seitdem wesentlich vorsichtiger unterwegs gewesen und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich würde jetzt wahrscheinlich cooler damit umgehen wie damals. Aber du gehst halt dann auch recht blauäugig dahin. Muss ich einfach mal so sagen. Ja? Mhm. Du kommst hier irgendwie aus Aalen. So von der Ostalb runter.
Ja, klar. Dann
so da rechnest du halt nicht damit, dass so kriminelle Energie irgendwie, dass du damit
selber konfrontiert wirst. Ja, sowas hast du hier ja normalerweise nicht wirklich so.
Nee. Deswegen meine Frage, hattet ihr schon mal irgendwie sowas, oder auch körperlich, wo ihr sagt, da war ich wirklich kurz davor, klar, ihr seid jetzt nicht irgendwie in der Gletscherspalte hängen geblieben, aber...
Ich war vorher joggen. Es war nass.
Im Regen. Mhm. Und Extremsituation. Ja. Würdest du das als solche, von einer Skala von 1 bis 10, 2,5...
Ja.
Mindestens.
Nee, also tatsächlich, also so richtig Todesangst, klar, jetzt, okay, letztes Jahr vielleicht mit den Haien in Malediven oder so, aber es war ja gewollt.
Ja.
Außerdem hörst du ja immer durch die Hintergrundmelodie. Dum, 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 dum.
Es wird dann auch lauter, ja, wenn die näher kommen, richtig, oder?
Genau, ja.
Das finde ich ziemlich geil, dass die das gemacht haben. Ja, das
ist so. Nee, aber also jetzt so an sich jetzt mal so eine Situation, wo ich jetzt so.
Oder bist du mal zum Beispiel im Flieger unterwegs gewesen und. Es ging richtig, weißt
du? Ja, gut, letztes Jahr, wo es halt nach Kerosin krochen hat. Weil das waren jetzt alles nicht solche Sachen, wo du jetzt irgendwie beängstigt warst. Mhm. Also nichts, wo jetzt irgendwie der Held spielen konnte auch. Also es war.
Und deswegen ist es auch, glaube ich, unheimlich schwierig, sowas nachzuvollziehen. Mhm. Guck mal, du guckst dir im Fernsehen der Soldat James Ryan an und bist nach dem Film relativ fertig. Ne? Also der nimmt dich schon mit. Also der beschäftigt mich zumindest eine Weile danach. Und du denkst dann, boah, krass, was die durchmachen mussten. Wenn du da selber dabei gewesen wärst, du kannst das über einen Film, den du anguckst, niemals so nachempfinden, wie wenn du bei sowas dabei wärst, oder?
Ich fand, was ich fast heftiger fand, war Lone Survivor. Schon angeschaut?
Ah, hier mit Mark Wahlberg, wurde da mit seinem Team da. Ja, du kannst
so, dir richtig... So, überleg dir mal, setz dich mal in so eine Situation als letzter Überlebender, gejagt von keine Ahnung wie vielen Pakistanis, irgendwo in der Pampa, du hast keine Ahnung wo. Das ist, kann man sich echt nicht, da kann man sich, glaube ich, wirklich nicht reinversetzen.
Du darfst aber immer nicht vergessen, dass der ausgebildet ist, sowas.
Ja, yeah, schon richtig.
Verstehst?
Richtig. Aber ich glaube, selbst in so einer Situation bringt dir, glaube ich, nicht mal deine beste Ausbildung was, wenn es wirklich so extrem eskaliert, wie in dem Fall da vom Film.
Kennst du Darren Brown Apocalypse?
Mensch, er packt hier immer Sachen aus.
Aber da habe ich jetzt echt gedacht, dass du das vielleicht kennst.
Kennst du das nicht? Das ist,
Der Markus hat es mir kurz anteasert. Ich weiß aber auch nicht so wirklich, um was es geht.
Schon 2012.
Ist das ein Film von...
Darren Brown ist so ein Mentalist, aus England ist der, aus London. Mhm. Der hat viele solche Filme reingemacht, hat unter anderem schon irgendwelche Börsenmakler manipuliert und hypnotisiert und sowas, dass die dann am Schluss eine Bank überfallen und sowas. Also der ist so ein Umpoler. ganz interessante Ansätze auf jeden Fall. Kurze Vorgeschichte, irgendeine Mutti hat sich beschwert, dass ihr Drecksacksohn 28 Jahre gammelt daheim rum, ist scheiße unverschämt, arbeitet nichts, geht jeden Tag mit seinen Kumpels saufen, kriegt sein Leben nicht in den Griff, könnte man mal mit dem was machen. Ja. Wird man jetzt so bei uns so RTL 2, Samstagabendshow vermuten, gell? Schickt man mal so 2 Wochen nach Afrika zu den Horroreltern oder zu den strengsten Eltern der Welt. Nee, Darren Brown hat sich da ein bisschen was anderes überlegt. Und der hat halt quasi damit angefangen, dass er das komplette Haus mit Kameras ausgestattet hat, wo der drin wohnt. Hat ihn 2 Wochen lang beobachtet und hat sich...
Den Sohn von der Frau.
Ja, genau.
Wie alt war der?
28 war er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Und die Mutter ist unzufrieden damit, wie der so sein
Leben auf die Reihe kriegt. Einfach nur unverschämt ist und nichts macht.
Ein Taugenichts.
Ein Taugenichts, genau. Ja.
Und in welchem Land?
England.
England. Hast du gesagt, Kate, oder?
Habe ich, glaube ich, gesagt.
Okay.
Könnte sein, dass ich es gesagt habe.
Okay.
Wir werden es hören.
Ja. Nee, ich wollte bloß nur mal kurz.
Kurz
die Facts auf
den Tisch kloppen. Der wurde dann 2 Wochen, bevor das ganze Experiment gestartet ist, mit so unterschwellig mit Informationen gefüttert. Die haben sich quasi in den Fernseher gehackt und haben Nachrichten eingespielt, die es nicht wirklich gab, die er aber gesehen hat. Unter anderem Kometen oder so weiter gehen auf die Erde zu, sonstiges wird vermutet, dass da vielleicht irgendwelche Viren drin sind, weiß der Geier. Also so hat es angefangen. Mhm. Unterschwellig hat er dann immer mal wieder gesehen, wenn er irgendeinen Film geschaut hat, Werbung oder so dazwischen. So hat man den gefüttert. Der Punkt ist, der ist vorher und danach, also wenn man sich da ein wenig einlässt in das Ganze, also es gibt ja viele, die halt auch sagen, dass es fake ist, muss man dazu sagen. Man weiß es nicht, ob es fake ist oder nicht. Auf jeden Fall hat der Darren Brown, der kann hypnotisieren. Es geht am besten, wenn du das vorher schon mal bei jemandem gemacht hast. Also wenn ich jetzt bei dir schon mal sowas gemacht habe, dann kann ich es beim zweiten, dritten oder vierten Mal sehr viel schneller, dass du in Trance kommst oder dass du schläfst. Und genau das ist da auch vorher passiert. Was er aber nicht wusste, der ist dann mal in den Bus gefahren, 2 Wochen später oder sowas, und dann haben die mit solchen visuellen Effekten, haben die quasi den Meteoriteneinschlag symbolisiert. Es ist quasi tatsächlich, es gab kleine Explosionen, wo der in den Bus gefahren ist, die Leute haben geschrien, das waren Schauspieler. Die
neben dem Bus,
ja, genau.
Also Pyrotechnik.
Ja, Pyrotechnik, da ging es ab, Junge, absolut krass. Und der Darren Brown war mit in dem Bus, mehr oder weniger, hat ihn dann quasi nach ein paar Einschlägen in Hypnose versetzt, dass der eingeschlafen ist.
Okay.
Und er ist wieder aufgewacht in einem Krankenhaus. Das war der Trailer, den ich dir vorher mal geschickt habe.
Ja, genau. So auf dem Walking Dead Trip, oder?
Richtig, genau.
In die 28 Days Later.
Ja, Walking Dead fängt ja genauso an,
richtig?
Ja, genau,
stimmt.
So, der wacht auf, der hat ein Beatmungsgerät. Der wacht auf, es ist niemand in dem Raum, er ist ganz alleine. Und ganz, ganz, ganz bedrückendes Ticken von diesem Beatmungsgerät. Dieses Tock.
Ach du Scheiße.
Der guckt erstmal, der weiß nicht, wo er ist. Also der komplett weg vom... gewesen, muss sich erstmal orientieren, steht auf, dann zieht er erstmal auf den Tisch so ein verschimmeltes Brot, ja, wo ihm quasi eigentlich symbolisiert, der liegt hier schon eine Weile.
Und es war schon lange keiner mehr da.
Das ist wichtig.
Ja, ja.
Und wenn dann die vertrocknenden Blumen und die Uhr, die angehalten ist.
Dann will er die Tür aufmachen, die ist versperrt, der Schlüssel liegt auf dem Boden. Also das ist so der Anfang von dem ganzen Ding, so ein Mengen. Und dann guckt er sich um, dann läuft er in so einen Aufenthaltsraum, wo ein Fernseher läuft, und da kommt dann halt eben so eine kleine Erklärung, was so gerade eigentlich passiert. Auf einmal merkt er so eine kleine, er merkt, dass jemand noch im Raum oder in der Nähe ist, huscht ein wenig hinten an der Tür rum, sieht das ja, das ist dann so eine 12, 13, 14 Jahre altes Mädchen ungefähr. Und die fragt dann erstmal, was für ein Band er dran hat, ja, weißt du, vom Krankenhaus. So, also das ist mal sehr detailliert erklärt am Anfang. Es stellt sich dann raus, dass das blaue Band quasi, dass er nicht infiziert ist, hätte ein rotes Band, dann wäre er infiziert. Es spielt quasi drauf ab, es ist eine Zombie-Apokalypse, wo sie dem quasi vorgaukeln.
Ach du Scheiße.
Ja. Durch die Kometeneinschläge. Und jeder ist quasi eingeweiht in ein Ding, nur er nicht. Er ist quasi absolut unwissend Opfer. Und ich finde, also...
Mega-Prank.
Wie du dem die Angst aber auch anziehst, das ist so extrem krass.
Was meinst du, ist Fake oder ist, haben sie es wirklich?
Also ich weiß es nicht. Also ich glaube eher, ganz ehrlich, also wenn er das so gespielt hat, riesen Respekt. Aber andererseits muss man halt
auch... Wie weit haben sie das Ganze rausgebracht, sage ich mal? Also
wann
haben sie
es denn aufgelöst? Das ging ein, zwei Wochen, glaube ich.
Echt jetzt?
Ja, ja, das ging recht lang. Oh, der ist dann... Der ist dann
zum Beispiel nach.
Nee. Der ist dann in so einen Nebenraum mit der, also die haben erstmal erkundet, geguckt, wo ist irgendwie was los, dann kommst du durch so ein Zelt, Vorplatz quasi in ein anderes Gebäude rein, wo es komplett dunkel ist und dann gehen so, sind so Flimmerlichter und dann gucken sie in so Kabinen und da sind tatsächlich dann auch Zombies drin. Weißt du, wo dann gegen die Scheibe rennen, ausbrechen.
Ach, hör mir auf! Ey.
Dann drehen die sich um und rennen natürlich wieder zurück. Und in dem Moment kommt ein Krankenwagen vorbeigefahren und dann hält der fährt erstmal weg. Die schreien, die hören die. Und dann schreit er erstmal raus, zeig mir dein Armband, zeig mir dein Armband. Der zeigt dann blaues Armband. Okay, steig hinten ein. Die machen hinten auf. In dem Moment rennen aber schon dann die Zombies quasi aus dem Krankenhaus raus. Und die gehen quasi hinten in den Krankenwagen rein, die zwei. Machen zu, hat er auch den Sinn, dass sie nicht rausgucken können, weil dann, die fahren natürlich los, drehen ein paar Pirouetten, auf einmal sind die Zombies da, rütteln an dem Krankenwagen rum und die denken halt, wie vorne schreien und die denken, jetzt ist es halt vorbei. Und dann geht's quasi weiter und dann geht der Überlebenskampf eigentlich los erst.
So heiliges, was ist das für ein Prank, Alter? Was ist das für
ein Prank? Ja, aber der ist halt, also nach Script macht er so eine, wie soll man sagen, Coming of Age ist er das nicht, aber also er ist auf sich allein gestellt oder ist in einer Extremsituation gefangen und es geht darum, wie geht er damit um.
Richtig.
Aber der hätte ja da auch mental echt zusammenbrechen können, oder?
Richtig, ja. Ich glaube, der war auch zwei, dreimal kurz zuvor. Also jetzt, wo gerade am Anfang, wo er da in dem Bett aufgewacht ist und in den deswegen, und den Scheiß, zieht's euch rein, Darren Brown, Apocalypse heißt das Ding, zieht's euch rein. Allein schon die ersten 5 Minuten sind da echt Gold wert, wo der da aufwacht.
Es gibt's auf YouTube.
Gibt's auf YouTube,
haben wir den Trailer mal
irgendwie in
Insta-Story oder so. Aber was jetzt, überleg mal, hätte irgendeinen von den Schauspielern einfach mal über den Weg
das habe ich in den Kommentaren und so weiter auch mal gelesen. Was wäre gewesen eigentlich, wenn das ein Schauspieler
mal... Verhalten hätte, als dieser Warte dann mal genommen, hätte das Kind einfach erdrosselt oder keine Ahnung.
Gegessen.
Einfach mal so.
Ja, ist bestimmt extrem, ja. So ein Side-Fact, also die Schauspieler drumherum, die hatten auch... viele hatten auch einen Knopf im Ohr, also der hat dann auch tatsächlich Anweisungen gegeben oder hat gesagt, wie sie damit umgehen sollen und so weiter. Also der war eigentlich immer, es war immer recht viele Kameras mit dabei, was überall
schon versteckt. Krass, dass geplant sein muss, weil es ist ja alles spontanes Filmen, sage
ich mal. Wenn es echt ist,
ja. Ja, und wenn's vor allem, wie viel Kohle die rauskauen haben dafür, das ist schon echt krass.
Nur um den Tipp zu pranken.
Ja. Man muss dazu sagen, das Experiment ist dann aber auch anscheinend geglückt. Also der Typ ist auf einmal freundlicher gewesen.
Der rennt jetzt im Schwarzwald durch den Wald.
Ja, richtig. Er hat im Haushalt mit...
Auch recht unfreundlich. Ich glaube, wir müssen mal was ausprobieren.
Mitgeholfen, ja, das war... Also hat dann tatsächlich so die 180-Grad-Wendung geschafft mit dem Ding. Für mich persönlich einfach nur Wahnsinn. Also wo ich es gesehen habe und mir gedacht habe, Junge, wenn das stimmt...
So viel Aufwand, nur um einen Typ gerade zu biegen.
Ja, aber du musst mal überlegen, wie viele Leute das auch angeschaut haben. Also... Der Aufwand ist wieder drin gewesen. Das ist, glaube ich, die erfolgreichste Show von dem, die er
gemacht hat. Verständlich.
Aber es erinnert so ein bisschen hier an Joko und Klaas.
Ein bisschen extrem.
An irgend so Nummern, wo ja auch immer alle eingeweiht sind, außer derjenige. Die bringt es auch immer recht gut rüber, dass es kein Fake ist.
Ja.
Aber ich habe mir den Trailer anguckt,
wie der Typ vor dem Fernseher steht.
Der steht ja vor dem Fernseher, also in diesem Aufenthaltsraum, das kommt in dem Trailer und dann kommt da, weißt du, wie so eine Nachrichtensendung, so ein Notfallprogramm von der Regierung. Natürlich. Der kommt in den Raum rein und es wird erklärt, was passiert ist. Ist wie aus so einem schlechten Drehbuch vom Hollywood-Film. Ja? Der Bösewicht erklärt vorher nur alles, bevor...
Jetzt überleg aber mal, du wachst aus dem Krankenhaus auf, denkst, du bist da seit Monaten, Wochen.
Ja.
Glaubst du realisierst das für dich selber, dass das
da läuft ein ganz
anderer Film. Genau jetzt in dem Moment kommt. Was war denn die letzten Wochen oder Monate? Das glaube ich nicht, dass du das da peist. Du denkst dir erstmal, glaube ich, komplett perplex.
Das ist so.
Aber krank, Alter, wie einfach so viele Zombie-Filme so anfangen.
Ja.
Er wacht im Krankenhaus auf, er sieht Zombies, rennt weg.
Ja, das war schon extrem. Fand ich ziemlich krass, witzig, kann man sich mal
anschauen. Ohne Scheiß, was wäre echt gewesen? Er hätte sich, keine Ahnung, gedacht, scheiß drauf, schnappt sich irgendeine Brechstange aus dem Krankenwagen, springt raus und fängt einfach auf die Leute einzuprügeln.
Ja.
Jo.
Könnte passieren.
Das ist echt übel. Jetzt nur mal zum Anfangsszenario zurück. Mit Gruppe oder sonst was. Glaubet ihr, da würde sich dann auch nach kurzer Zeit neue Hierarchie bilden? Nee. Also sobald du in der Gruppe wärst.
Mad Max-Style.
Walking Dead. Walking Dead
Eher Walking Dead Style.
Da kann man ja davon halten, was man will. Ich finde, die Serie ist ziemlich geil. Bis zur fünften, sechsten Staffel.
Die ersten Staffeln, die sind echt geil, weil die zeigen, sag ich mal, wie du dir das auch vorstellst, das Überleben nach ein paar Monaten, wie die ganze Krise da angefangen hat. Wirklich, es bilden sich neue Gruppen, neue Clans oder.
Richtig.
Die nennen sich The Century.
Ja. Wichtigste Frage: Wie würdest du deinen Clan nennen?
Dead.
Mein Mann, glaubt ihr, es gibt ja wirklich welche, die das gar nicht ernst nehmen und irgendeine Scheiße nehmen? Ja.
Also
Glücksbärchis.
Nein, die Zipfelklatscher oder so.
Rabbits.
Die Rabbits.
Nee, gerade
Gangs of New York oder so.
Genau. Gerade die Sendung ja Walking Dead, die benutzt ja nur dieses ganze Zombie-Thema als Szenario.
Ja.
Im Endeffekt geht es in der ganzen Serie nur um menschliche Abgründe und wie reagieren Menschen in Extremsituationen. Also gerade in den ersten Staffeln geht es nur darum. Staffeln geht es nur darum.
Ums Überleben. Wie überlebt die Gruppe und was ist sie bereit
dafür zu welchen tun? In unterschiedlichen Szenarien und Situationen. Einmal natürlich mit der Bedrohung, die immer da ist, und dann aber eben auch mit der Bedrohung durch andere Gruppen. In unterschiedlichsten Formen. Mhm. Und sie finden dann eben ihr Safe House. Einmal sind sie, glaube ich, in einem Gefängnis relativ lang. Ein Gefängnis ist ein ziemlich sicherer Platz.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Aber siehst du ja, wie das dann ist. Dann kommt eine neue Gruppe dazu und wie die. Aber
die haben es übertrieben dann
zum Schluss. Was ich interessant finde.
Am Bauernhof sind sie relativ lang.
Die Charakterentwicklung von Rick, die zeigt, sage ich mal, bestimmt ganz gut auf,
richtig,
wie hart du abstumpfst.
Du kennst
der ganzen Markus, Scheiße, die du da erlebst, einfach in Jahren oder was weiß ich, wie lange das jetzt genau spielt. Aber weil der war ja anfangs ganz normal menschlich und wollte ja den Leuten helfen.
Ja.
Und zwar menschlich.
Der war ein Kopf.
Richtig, er wollte Menschen helfen, bis er irgendwann eingesehen hat, dass es echt keinen Umweg gibt, als manchmal einfach Menschen töten zu müssen.
Ja.
Oder sich richtig zu wehren.
Ja, der wendet sich ja eigentlich.
Ja, später juckt es den gar nicht mehr. Der knipst es einfach dann weg, bevor er großartig überlegt und ein Risiko eingeht oder was
auch immer. Ja, der passt sich der Situation an.
Aber er hat auch genug dafür verloren, wenn es so siehst. Deswegen ist die Frage jetzt von mir: Würdet ihr in so einer Situation Menschen töten? Könntet ihr das oder könntet ihr das nicht?
Die haben doch immer wenn sie jemanden neuen getroffen haben, gab es doch diese zwei Fragen, die sie immer gestellt haben. Hast du schon einen Menschen getötet? Und was war immer die zweite Frage?
Ich glaube, wie viele Zombies sie getötet haben.
Oder? Nee, das war immer, hast du schon Menschen getötet? Und wenn ja, warum? Ich glaube, das war immer so. Immer wenn die jemand Neues gefunden haben, mussten sie irgendwie abchecken, ob der vertrauenswürdig war oder sonst was alles.
Und ja, aber
ich persönlich würde einen Menschen nur aus Notwehr töten. Also ich würde jetzt nicht. Ist jetzt auch so einfach dahergesagt in der jeweiligen Situation. Aber gerade in der Serie gibt es ja auch mal eine Gruppe, die ja Kannibalen sind oder sowas. Mhm. Also soweit wird es bei mir, ich glaube, bevor es so weit kommen würde, da müsste echt, weiß nicht, da würde ich glaube lieber Vegetarier werden und Gras fressen
sich,
oder
so. Das kann man sich so, glaube ich, gar nicht vorstellen. Nee. Wenn es wirklich, jetzt ist ja die Frage, bist du so weit bereit zu gehen, wenn du überleben willst, wirklich andere Menschen einfach zu essen?
Ja, ich glaube schon. Also irgendwann kommt der Moment, wo du dazu bereit bist, das zu machen. Also kann ich mir echt gut vorstellen.
Aber
ich denke halt
mal durch den psychischen Druck, den du vielleicht durch diese komische Zombie-Apokalypse halt dauerhaft hast, denke ich mal, verändert es wahrscheinlich deinen Kopf komplett. Weil die fressen alles, was denen über den Weg läuft. Wie in den Filmen halt, ob das dann natürlich reell gesehen auch so wäre, ist die andere Frage. Auch ob die überhaupt kaputt gehen durch einen Kopfschuss.
Also ich will auch nicht die ganzen Stories, wo ich mir da mal durchgelesen habe, zu dem Überleben zum Besten geben, aber nur halt, wenn man mal sich überlegt, was jemand bereit ist, dazu zu essen. Es gab einen, der hat sich 3 Monate lang, der ist im Outback irgendwie verschollen gegangen, 3 Monate lang Frösche und Blutegel. Der hat am Anfang, wo er losgezogen ist, 105 Kilo gehabt, am Schluss nur noch 48.
Wie viel hat er am Anfang gehabt?
105.
Hat aber auch einen guten Puffer gehabt, oder?
Ja, hat einen guten, zum Glück, ey. Aber wie, jetzt mal ohne Scheiß, Blutegel und Frösche. Davor würde ich, glaube ich, Menschen essen.
Ja, pass auf, ich hab eine geile Frage. Ich habe mir nämlich ein paar so würdest du Fragen rausgesucht, ja? Jetzt Frage an euch beide. Würdest du eher 2 Wochen dich selbst nur von Menschenfleisch ernähren oder auf einer Insel mit Kannibalen stranden wollen?
Nochmal.
Würdest du dich selber 2 Wochen lang von Menschenfleisch ernähren oder lieber auf einer Insel voller Kannibalen stranden wollen?
Ja, das Erste natürlich.
Würdest du, ja?
Ah ja, klar.
Ja, logisch. Ist ganz klar.
Ja,
das ist so eine Frage.
Kennst du das Spiel The Forest? Sagt es dir was?
The Forest.
The Forest, ne? Dir?
Ne, null.
Basiert auf genau dem Prinzip, was du gerade hast. Du stürzt mit dem Flugzeug ab, landest auf irgendeiner einsamen Insel, irgendwo in der Pamba und da leben so ein kannibales Volk. Also die können nicht reden und nix, aber die sind halt richtige Kannibalen und du bist da auch auf der Insel gestrandet. Und das Ziel ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man inzwischen von der Insel wegkommt. Ich glaube, ganz am Anfang, wo es rauskam, konntest du halt nur überleben. Weißt du, ist halt so ein Survival-Game.
Ja.
Und bist halt auch und baust da halt dann auf und dann gibt es da halt Höhlen.
Wie ein Game? Ist das eine Sendung?
Ein Spiel. Ist ein Spiel. Für Konsole oder für das PC.
Ach so, okay.
Also jetzt nicht in dem Sinne Game, sondern also wirklich ein Spiel, ein Computerspiel. Und da gibt es dann halt auch Höhlen, wo du dann halt eben, sag ich mal, Infos zu irgendwelchen Leuten findest, die auch in dem Flugzeug überlebt haben.
Mhm.
Also du wachst halt im Flugzeug auf.
Mhm.
Und dann gibt es irgendwie noch eine Yacht, die irgendwo angelegt ist. Und dann finde ich halt auch, weißt du, ein bisschen Background-Story zu den Leuten, die da waren. Manche sind auch da mit dem Schiff hingefahren und also, komplette krasse Kacke, weil das eskaliert ein bisschen extrem, weil dann irgendwann du hast da nicht nur Kannibalen, du hast auch irgendwelche mutierten Viecher, die dann aus mehreren Kannibalen besteht, aber das ist ganz pervers, Alter. Aber das ist auch, sag ich mal, auf deinem Prinzip, du bist auf einer einsamen Insel mit Kannibalen. Und ich glaube, das willst du wirklich nicht. Wenn die halt dementsprechend unterentwickelt sind, weißt du, nicht mal reden können oder so, sondern
wenn man so über Hunger und Nahrungsknappheit reden, ja, also dann machen wir doch erstmal die M&M.
Ich würde mal sagen,
warte mal,
Arsch wieder am Start.
Ja.
Ach, die sind geil.
Der Hammer, gell? Mhm. Aber es macht sich echt schlecht für einen Podcast. Okay, ihr habt noch ein paar Fragen.
Wenn wir heute schon ungesund
sind. Tom, was ist mit dir los?
Ja, du bist schuld.
Du darfst eins nicht vergessen. Wenn es eskaliert, ja, dann musst du eine wichtige militärische Ressource sein. Ein Fettsack wird als erstes.
Die Fetten, da bist du immer. Als hast du Zombieland angeschaut?
Ja, ja.
Der ja, Zombieland.
Pass auf, ihr habt noch ein paar so Fragen, die so in Richtung Extrem und so weiter gehen. Würdest du eher die Fähigkeit besitzen wollen, dass jeder, der dich berührt, sofort stirbt? Oder dass jeder, der mit dir spricht, zu einem Mörder wird?
Eins.
Das sind gar keine schweren Fragen. Eins, ist der lustig hin. Bup, 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 bup.
Du nimmst es echt nicht so richtig ernst, habe
ich den eigentlich. Nee, ich kann dir auch mal die Erklärung dazu raushauen. Also zum ersten, wo du gefragt hast.
Ja.
Ich bin natürlich lieber derjenige, der die Leute frisst, anstatt zu fressen zu werden.
Ja. Beim das zweiten, könnte ja sein, du hast damit ein wahnsinniges
psychisches Problem. Ich habe ein Problem damit, gefressen zu werden.
In dem Moment dann halt, wenn es soweit ist.
Und bei dem zweiten ganz klares Auswahlkriterium, also es geht relativ schnell, ich berühre lieber jemanden und der stirbt, wie dass ich mit jemandem rede, der zum Mörder wird und mich umbringt.
Ja, das heißt ja nicht, dass er dich umbringt.
Heißt nicht, aber die Möglichkeit besteht.
Die Möglichkeit besteht, ja. Wärst du lieber eine Woche in einem Raum eingesperrt, in dem ständig Licht brennt oder in dem es immer dunkel ist?
Läuft da auch zufällig, this is the song that
does. Das Lied läuft in beiden Räumen.
Ich glaube, ich bin eher so der Lichtmensch.
Also in einem komplett hellen Raum.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, du kriegst einfach nach einer sehr langen Zeit in einem dunklen Raum richtige Paras. Und zwar richtig extrem. Dass du irgendwas siehst, irgendwelche Schatten oder irgendwas.
Ja, aber in so einem richtig hellen Raum? Also wenn du Augen zumachst und es trotzdem noch weiß?
Dann triffst du auf den Bauch.
Oder setzt du das T-Shirt über den Kopf?
Ja. Ist man nackt oder angezogen?
Gibt's nicht her?
Nee, aber also ich wäre, glaube auch lieber in einem hellen Raum als in einem dunklen. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, ich selber würde in den dunklen Raum einfach irgendwann Panik schieben. Du weißt nicht, wo du bist und was du hast. Ich glaube, du verlierst irgendwann einfach voll die Orientierung. Da gibt es ein cooles Experiment. Da gibt es in Amerika eine Kammer, wo...
Nennt die sich Dunkelkammer?
Wie heißt der tiefste Ort der Erde? Wie heißt der Graben nochmal?
Marianengraben.
Genau, danke, der Marianengraben. Das ist ja der leiseste Ort auf der ganzen Erde. Also der stillste Ort, da hast du wirklich, glaube ich, 0,0000 schlag mich tot, wie viel Dezibel.
Beweist es mal.
Ja, sagt, so steht es halt im Internet und okay. So habe ich es gelesen, gehört.
Das Internet lügt.
Und der Raum kommt ganz nah da dran.
Okay.
Du hörst da drin wirklich niente, gar nichts. Also wenn dann nur dich selber.
Ja.
Und da gibt es halt auch ein Experiment, da gehst du für 3-4 Stunden oder so rein, da ist komplett dunkel auch. weiß gar nicht, ob da sogar Wasser drin ist, keine Ahnung. Aber da ist halt richtig, richtig totenstill. Und da kannst du einfach mal komplett in dich gehen. Aber da kannst du, glaube ich, so eine Situation widerspiegeln. Viele, die da rauskommen, meinen nämlich auch, sie haben Stimmen gehört und keine Ahnung was.
Ich glaube, wenn du da 4 Stunden drin bist, dann weißt du nicht mehr, ob das 4 Stunden
oder ein Tag war. Ja, richtig. Wenn du verlierst, einfach voll, voll das Zeitgefühl.
Wenn es komplett dunkel ist.
Deswegen sage ich, also ich würde es, glaube ich, nicht aushalten in diesem Raum. Oder du wärst, glaube ich, voll am Arsch danach. Ja. Deswegen, also ich würde auch lieber den hellen Raum nehmen.
Markus, würdest du lieber wissen wollen, wann du stirbst, oder lieber wissen wollen, woran du stirbst?
Wann ist schwierig, weil dann ist eher lieber woran. Ist beides schwierig, weil wenn es zum Beispiel heißt, du stirbst wegen einem Autounfall, dann wirst du dich nie wieder in ein Auto reinsetzen. Der Punkt ist aber, wenn du genau weißt, wann. Du
musst vielleicht lieber fahren.
Ja. Dann ist, glaube ich, insgesamt so, dass, ja, es kommt jetzt auf an, wann dann der Zeitpunkt halt ist. Oh, das ist schwieriger jetzt. Ich möchte wissen, wann ich sterbe. Wann ich sterbe, ist gut. Ja. Wann?
Und du?
Puh, ich tendiere, glaube ich, auch eher zu wann als an was, weil wenn du weißt, an was du stirbst, dann hast du, aber wo, eigentlich schwierig.
Aber willst du wissen, wann du stirbst?
Weil, nee, ich würde eigentlich eher nehmen.
Nö, ich will auch nicht wissen, wie ich sterbe, ich muss mich entscheiden.
Nee, ich würde, glaube, lieber nehmen, an was, weil du versuchst, das an was gezielt zu umgehen, aber wenn du weißt, wann, dann hast du ja immer diesen Punkt, auf den du drauflebst und weißt, okay, ab dem Punkt ist rum.
Ist krass, gell? Du kannst ja in einem Kalender ein Kreuzchen machen und...
Es ist wie, falls ihr beide euch noch dahin zurückversetzen könnt in der Schule, wo man sich gedacht hat, okay, letzte Klasse, da sind die Prüfungen. Ja. Und du zählst gefühlt die Tage, wie sie zack, 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 zack rumgehen. Ja, klar, und irgendwann steht das Scheißding vor der Tür und du bist mega nervös und denkst dir, ja, fuck.
Sei mal 5 Jahre vor der Rente, dann zählst du die Monate bis zur Rente. Also ich habe genug Kollegen bei mir im Geschäft, die streichen quasi Monate im Kalender ab und haben dann so ein Ziel oben, so ein Hochhaus, wo sie Stockwerke wegstreichen.
Das ist richtig, aber du weißt dann wenigstens, wann der Zeitpunkt ist. Ja. Wenn du aber nur weißt, an was du stirbst und wenn es sowas Doofes ist, du erstickst dich an einem Hähnchenschlägel oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas Blödes.
Ja, wenn die Antwort ist, du stirbst an Krebs.
Ja.
Da kann ich jetzt relativ wenig dran vermeiden. Das ist halt dann so.
Wenn du weißt, an was du stirbst, du weißt, dass du sowieso stirbst. Aber wenn du weißt wirklich wann, dann...
Gut, ich meine, dann kannst du das Ganze realistisch sehen und deine Zeit einteilen.
So, du stirbst morgen.
Ja, dann weiß ich, dass ich... Dann wäre es jetzt so weit, dass ich hier den Schokoration hier voll verputze. Weil dann weiß ich ja, dass ich an Zuckervergiftung sterbe.
Würdest du lieber dein Leben lang im Gefängnis sitzen müssen oder sofort hingerichtet werden wollen?
Leben lang im Gefängnis. Hat den ganz, ganz klaren Grund. Selbst im Gefängnis kannst du dir ein Leben aufbauen. Also du kannst ja selbst in dieser Situation, sage ich mal, leben. Da gibt es auch Bücherei. Du kannst Bücher lesen, keine Ahnung. Da
gibt es auch Bücherei.
Ja, ein deutsches Gefängnis ist ja kein Gefängnis.
Gibt ein Gym, kannst Fernsehen gucken. Genau, die haben sogar schon Handys.
Gutes Stichwort. Der Markus hat mir ja verboten, einen Filmtipp zu erzählen. Ich erzähle jetzt nur die Story von dem Film, okay?
Mit nur Fazit.
nee, nix. Ich sag nicht, ob er gut ist, ob er schlecht ist. Ihr könnt ihn euch selber anschauen. Ist schon gute 20 Jahre alt. Story. Mhm. 3 Freunde machen Urlaub in Malaysia. Okay? Sind da ein paar Wochen, feiern da richtig wild Partys, ziehen sich da ihr Hasch rein und was weiß ich was alles, haben ein cooles Leben. Einer entscheidet, da zu bleiben, weil er das Land so toll findet und da... Was weißt du nicht, ja? Ich glaube, irgendwie der ist Wissenschaftler oder sowas. Also der entscheidet sich da zu bleiben. Die anderen 2 gehen wieder nach Hause. Der eine gründet oder ist kurz davor, eine Familie zu gründen, ist beruflich erfolgreich. Der andere ist beruflich auch relativ erfolgreich auf dem aufstrebenden Ast. Nach 2 Jahren meldet sich eine Anwältin bei den beiden, die wieder nach Hause gegangen sind. Und die teilt denen mit, dass ihr Kumpel, der in Malaysia geblieben ist, damals verhaftet worden ist, kurz nachdem die abgereist sind, weil die Polizei das Hasch gefunden hat und das Hasch in der Menge so groß war, dass er als Dealer abgestempelt worden ist und seit 2 Jahren in einem malaysischen Knast sitzt. So viel zum Thema deutscher Knast, malaysischer Knast. Und er wird in 8 Tagen hingerichtet, wenn sie sich nicht der malaysischen Polizei stellen.
Das ist gemein, weil der weiß dann sogar, wann und wie er stirbt.
Ja, aber jetzt hast du als Kumpel die Möglichkeit, da was dran zu ändern. Ja. Und zwar, wenn sie sich stellen, sich beide dafür entscheiden, auch eingeknastet zu werden, dann kommen alle drei nach 3 Jahren raus. Mhm. Wenn sich einer dagegen entscheidet und einer drin bleibt, müssen die beiden 6 Jahre drin bleiben. Wenn sie beide sagen, wir machen das nicht, wird er in 8 Tagen hingerichtet. Darum geht es in dem Film.
Gut, wie wichtig ist der Kumpel dir, ist die Frage.
Das ist richtig, ja. Ist es eher der Kumpel, der dich eh genervt hat? Oder?
Ist es der, wo deine Frau schief angeschaut hat?
Richtig, ja.
Also ich muss echt sagen, das ist ziemlich krassisch. Und vor allem, die besuchen den da drin und die sehen den halt nach 2 Jahren zum ersten Mal. Die sehen, was der Knast aus ihm gemacht hat. Mhm. Und die sehen, wie es in dem Knast zugeht. Also die sehen, die besuchen den im Knast.
Ja.
Die sehen, wo sie sich 3 oder respektive 6 Jahre drauf einlassen würden. Gell? Also der
malaysischer Knast ist nicht schön. Nur für die Notiz.
Ja.
Also gar nicht schön.
Ja, ist eine schwierige Entscheidung. Kommt aber tatsächlich, also wir haben das jetzt witzig umschrieben, aber es kommt echt auf den Kumpel, glaube ich, drauf an.
Echt? Ja. Ja. Also wirklich, also mal angenommen.
Aber ist nicht egal, wenn du das Leben von dem, also ist ja egal, ob es jetzt dein bester Kumpel oder ein guter Kumpel ist. Du hast die Chance, sein Leben zu retten.
Ja, aber es ist halt wirklich die Frage, ob der Mensch dir was bedeutet. Ob du menschlich so weit bereit bist, dein Leben komplett zu versauen für das Leben von einem anderen.
Du versaust nicht komplett. Du musst
3 Jahre in einem malaysischen Knast. Du versaust dir dein Leben.
Ja, aber du bist danach wieder draußen und er auch.
Ja, schon, aber...
Ist richtig.
Halt ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Stellt sich heraus, dass das gar keine Anwältin ist, sondern die Schwester von dem, der im Knast sitzt. Und einer von den beiden verliebt sich in die. Ja. Ah, ich verrate es nicht mehr, weil der Markus hat es mir verboten. Ich habe den Film auch schon
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Nee, ich habe ihn echt auch seit Ewigkeiten nämlich gesehen. Damals fand ich ihn gut, ich weiß nicht, ob er gut gealtert ist.
Wer ist
der? Return to Paradise ist der englische Titel für das Leben eines Freundes.
Ja, fast das gleiche.
Ja. Vince Vaughn, Joaquin Phoenix, also recht gute Schauspieler, Anne Hatch.
Das ist ja nicht so eine RTL 2-Romanze, ey.
Nee, aber jetzt kein Scheiß.
Nee, der war echt, also...
Aber kein Scheiß,
besuchen.
Hast du einen Kumpel, für den du das machen würdest? Wirklich, zu 100%? Der dir das wert wäre, dass du...
3 Jahre malaysischer Knast.
Ja.
Also ich glaube, ich hätte viele Kumpel, für die ich das machen würde. Also wenn ich da tatsächlich auch mit drin... Also ich würde schon die Verantwortung für das, was man da halt gemacht hat, übernehmen. Also das kommt jetzt nicht von irgendwo her.
Das kommt ja, geht's ja nicht weiter. Ja. Der badet ja das aus, woran die anderen mit dran schuld
waren. Richtig, ja.
Es geht ja nicht willkürlich darum... Schenkt also, dein Leben für den her.
Genau, das würde ich auch, also das würde ich vielleicht, da gibt es dann schon Abgrenzungen, aber wenn ich tatsächlich, wenn ich Scheiße am Fuß hätte und das wäre ein Kumpel von mir, dann würde ich, also ich würde es glaube ich schon ausbaden, ja.
Aber ich finde, also ist echt gut. Ich kann
aber
dir
aber
echt
nicht
sagen, ich kann dir echt nicht mehr sagen, ob der Film gut altert ist oder ob er heute noch gut ist, aber damals fand ich ihn relativ beeindruckend, wo ich ihn gesehen habe. Ja.
Extrem auf jeden Fall. Was? Und dann würdet ihr bestimmt alle so schnell wie möglich aus Malaysia flüchten wollen, in ein Boot steigen und habt 15 Gegenstände zur Auswahl.
Du bereitest doch gerade einen Übergang vor, oder?
Was war das für eine Anspielung? Das ist eine gute Frage.
Oder?
Ja, was, wie jetzt?
Was meinst du denn mit 15 Gegenständen, Markus?
Also sagen wir mal so, nee, wir müssen da ein bisschen eine andere Vorgeschichte dazu entwerfen. Sagen wir mal, ihr fahrt mit einem Schiff über den Atlantischen Ozean, ja? 1000 Meilen.
Malaysia. Ja, okay.
1000 Meilen vom Festland entfernt und plötzlich tritt ein Notfall ein. Ja. Das Schiff geht unter. Du kannst dich mit einigen anderen auf dem Rettungsboot retten. Einige andere bedeutet 4 Leute.
Ist das wichtig?
Nee, ist nicht wichtig. Ich wollte nur die Frage, wie viele Leute das dann sind, irgendwie von vorab nehmen.
Du weißt, dass ich bei sowas jetzt viele Fragen stelle.
Ja. Es ist ein Ruderboot ohne Motor und in deiner Jackentasche hast du nur einige persönliche Gegenstände, Geld, Feuerzeug etc. Ihr konntet aber noch weitere 15 Gegenstände auf das Rettungsboot transportieren. Es geht darum, die Wichtigkeit dieser Gegenstände zu bewerten. Wir haben das im Vorfeld, haben wir mal diese Gegenstände, also bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich die Frage den zwei schon gestellt gehabt. Das geht auch darum, dass die Gegenstände jetzt mal zu nennen, also es geht hier Angeln samt Zubehör, 10 Liter Dieseltreibstoff, Harpune, 4 Quadratmeter Kunststofffolie, ein Moskitonetz, eine Notration Nahrung, 5 Meter Nylonseil, 2 Liter hochprozentiger Rum, 80%, 2 Kartons Schokolade, eine Schwimmweste, eine Seekarte, ein Sextant, ein kleiner Spiegel, ein Transistorradio inklusive Batterien und 20 Liter Trinkwasser. Die Jungs mussten jetzt quasi eine Art ein Ranking erstellen, was bei ihnen auf Platz 1 ist, sprich am wichtigsten, und was bei denen auf Platz 15 am Schluss landet, sprich am unwichtigsten. Was die Jungs nicht wussten, es gibt ja, beziehungsweise wussten sie, es gibt eine Lösung von dem Ganzen. Und diese Lösung wird jetzt quasi neben die ihren Antworten runtergeschrieben, quasi die richtige Reihenfolge und die Differenz dieser Punkte. Sprich, als Beispiel, der Bernd sagt, der Sextant war für ihn am wichtigsten und der Sextant ist absolut das Unwichtigste, was man dazu braucht. Es macht 14 Fehlerpunkte aus, weil zwischen Platz 1 und Platz 15 14 Punkte stecken. Verstanden?
Yes.
So, und wer dann quasi am Schluss weniger Punkte hat auf seinem Konto, hat gewonnen.
Ja, also weniger Minuspunkte, mehr
oder weniger. Ja. Wer jetzt quasi absolut keinen Punkt auf dem Konto hat, ist der absolute Überlebensgott.
Ich habe aber eine Frage.
Genau, jetzt kommen wir auch zu den Fragen. Fragerunde!
Ich habe ja 15 Gegenstände.
Yo.
Ist doch scheißegal, ob ich die in die Reihenfolge setze, weil ich habe sie.
Das ist eine sehr gute Frage. Es geht aber darum, im ersten Moment diese zu bewerten. Natürlich hast du, aber es geht darum, sie zu bewerten. Das war die Fragestellung am Anfang.
Das habe ich schon verstanden.
Ja, jetzt war ganz bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
Also du sagst jetzt, was müssen wir, wie machen wir es? Ja, oder willst du jetzt gleich auflösen und wir schreiben es neben rein?
Also ich würde es viel witziger finden, wenn ihr einfach mal sagt, Bernd, schieß mal los, was ist denn bei dir auf Platz 1 und warum?
Eine Notration.
Gut, aber warum? Einfach nur, weil es halt Essen ist.
Weil ich glaube, dass das... weil ich das gelesen habe mit dem Typ, der 6 Tage überlebt hat mit einer Notration.
Ich glaube, halt quasi Nahrung wäre ganz cool.
Ich glaube, Nahrung ist im ersten Moment mal so ziemlich das Wichtigste, weil ich glaube, mit den Sachen, die danach kommen, kannst du dir vielleicht wieder Nahrung besorgen, wenn du auf See bist.
Ja.
Aber das musst du ja erstmal machen. Und ja, deswegen war für mich die Notration in dem Moment erstmal am wichtigsten.
Was wäre für dich am wichtigsten gewesen?
Also rein logisch gesehen, wenn du auf offener See bist, mitten irgendwo in der Pampa ist, eigentlich das Allerwichtigste, was du kriegen kannst, Trinkwasser. Deswegen habe ich als Punkt 1 die 20 Liter Trinkwasser, weil du ja auf Umwegen vielleicht in der Lage bist, dir Trinkwasser zu beschaffen aus Schweiß oder
vorher in dem Beispiel. Urin, Schildkrötenblut.
Oder Schildkrötenblut.
Haben wir heute was gelernt? Das war ein Lifehack.
Ja, richtig. Ja, also wenn du auf hoher See seid, Schildkrötenblut.
Nee, aber manch, du kommst halt ansonsten mitten auf offener See nicht an Trinkwasser.
Also dann sag mal, wo Notration in der Lösung steht.
Notration wäre in der Lösung auf Platz 4 und Trinkwasser auf Platz 3.
Okay.
Oh, ohne Witz, Trinkwasser ist, bei mir, Trinkwasser ist bei mir auf 7.
Ja, wie willst du denn sonst trinken? Du
das,
kannst,
das
du
kommt
kannst
als
maximal
nächstes.
3 Tage oder so ohne einen Tropfen Wasser überleben.
Also danach auf, ich sag's dir gleich, Trinkwasser ist bei mir auf 7. Davor habe ich was, wo ich glaube, Trinkwasser mit gewinnen zu können.
Was ist denn auf Platz 2?
Warte, was hattest du? Notration war auf 4 und Trinkwasser war dann auf?
3.
3. Echt?
Jo.
Also ist Nahrung doch in der Lösung recht wichtig. Erstmal eine Basisnahrung zu haben, oder?
Also wichtig ist, Nahrung und Trinkwasser ist ganz weit oben, weil das ist natürlich das Wichtigste, um zu überleben, das ist klar. Das kommt aber dann auch immer auf die Situation ein wenig an und das ist so dieser Diskussionsgrund, der hinter dem Ganzen steckt, immer auf die Zeit gesehen.
Das ist halt die Frage, ne? Wenn wir halt hier 1 Kilometer vom, ne, wie viel? 1 Kilometer war es?
1000 Kilometer vom Festland.
1000 Kilometer.
1 Kilometer.
Ja, aber Nullen sind nichts wert.
Der Punkt ist halt eben, wenn du wirklich 1000 Kilometer von wirklich der nächsten kompletten Insel, wirklich da nichts drumherum bist, dann ist Trinkwasser wirklich, wer Trinkwasser, finde ich wirklich das Allerwichtigste. Du kannst 3 Wochen ohne Essen auskommen, theoretisch.
Ja.
Theoretisch, so ein richtiger
Punkt. Ja, wir wissen ja noch nicht, was 1 und 2 ist.
Ja, aber nee, das Ding ist halt, weißt du, kannst auch jetzt wochenlang da rumpendeln auf deinem Boot und halt nichts essen, aber trinken musst ja irgendwas, ne? Und wenn du halt andere Inseln drumherum hast, ist eine Seekarte oder irgend sowas gar nicht so dumm, wenn du weißt, wo du bist.
Und das wie gesagt, sind wir bei meinem zweiten Punkt.
Das sind wir beim Punkt, wie funktioniert ein Scheiß-Sextant?
Deswegen ist bei mir die Seekarte auch auf 2.
Okay, und was ist bei dir auf Platz?
Bei mir ist auf 4.
Die Seekarte, sehr interessant. Also ich hatte das Rätsel tatsächlich vor 10, 15 Jahren mal gemacht. Deswegen habe ich mich daran erinnert.
Ja.
Der Typ, wo uns das Rätsel mit uns gemacht hat, hat bei sowas immer ganz cool drauf reagiert, weil der dann immer gesagt hat, wie funktioniert eine Seekarte, wie sieht eine Seekarte aus und wie genau weißt du eigentlich, wo du bist. Du bist jetzt auf dem offenen Meer.
Ja. Aber ich sehe, wo die Sonne aufgeht und ich sehe, wo sie untergeht.
Ja, zum Beispiel, wo Osten und wo Westen ist.
Ja, hilft mir schon mal was.
Mitten auf offenen
Also Tier. Die Seekarte ist sowas von relativ nutzlos, wenn du deine eigene Position nicht genau, also nicht richtig, also nicht nur ungefähr, ja, sondern wenn halt du dich die, nicht genau...
Höhen und Längengrad
ja, ich weiß halt doch eigentlich. Ungefähr, ich weiß wo ich untergegangen bin.
Ungefähr,
bin.
Ja. Aber du, nö. Woher?
Ja, ich, mein, ich bin war, aufs, das, aufs Schiff gestiegen. Warte mal, was für ein Schiff war das?
Steht da nicht. AIDA Aura.
Ja, dann du bist da.
5000 Besuch, Passagiere.
Bestimmt weißt du, auf welchem Höhen- und Längengrad du bist, um deine Position zu bestimmen.
Das sag also, ich doch nicht, aber wenn ich jetzt von Mallorca wegfahre, ja, fahre Richtung spanisches Festland, dann liegt Mallorca östlich von mir.
Ja,
dann das ist so eine geil. Seekarte ganz gut, dass ich zumindest die Orientierung habe. Also, so habe ich jetzt gedacht, ich kann deswegen auch gleich.
Das ist ja, genau deswegen sprechen wir darum, um die Gedanken zu haben, ja?
Ja. Okay. Also ich, für mich war, nachdem ich ein bisschen Nahrung habe, das Zweite, ich muss irgendwie versuchen, eine Orientierung zu bekommen. Also du sagst jetzt, Seekarte in deiner Lösung ist?
Auf Platz 13.
Boah, fuck, ey. Da habe ich jetzt ja, richtig klar, minus 11 gemacht.
Wenn du deine eigene Position wissen musst, ist die absolut unnütz, außer vielleicht als Sonnenschutz.
Was ist bei dir auf 2?
Auf 2? Das Nylonseil.
Also ein wichtiger Punkt wäre noch vielleicht, um das Ganze mit der Seekarte abzuschließen. Ja. Es ist ja nicht nur wichtig, zu wissen, wo du bist, sondern du schließt ja auch dann daraus, dass du weißt, wo du hinkommst.
Ja.
Aber wie? Also, wie kannst du
die Richtung... Indem ich weiß, wo das, ob das Festland eher im Osten oder eher im Westen ist.
Und dann paddelst nach der Sonne auf offenem Meer, das kannst du?
Nach der Sonne
auf also, offenem Meer? Also, wie genau hältst du jetzt den Kurs?
Ja, es gibt ja auch nachts Sternbilder oder sonst was.
Okay. Hat ein Sextant, hat er nicht einen Kompass mit drin?
Ich weiß doch auch Uhrzeit. Mm-mm. Sag mal, ihr habt doch MacGyver geguckt. Ihr habt doch eine Armbanduhr.
Oh.
Ihr habt doch eine Armbanduhr.
Also ja, mit Armbanduhr kriegst du die Dinge ja ganz gut hin. Du stellst ja deinen Einzeiger irgendwie und guckst dann, dass du den diagonal
so.
Machst und dann.
So, irgendwie diagonal, so wird die an das Thema. Neu, ohne Witz. So wird die irgendwie ja, an das
ich,
Thema.
Ich weiß es jetzt
gar Du versuchst ja einen Fixpunkt irgendwie zu holen.
Im ganz krassen Fall.
Also die Auflösung zur Seekarte ist relativ nutzlos, da die eigene Position nicht genau bekannt ist und das Erreichen der Küste auch bei korrekter Navigation zu lange dauern würde. 1000 Kilometer weg vom Festland. Da willst du jetzt mal hinrudern.
Ja, ich kann ja auch da verrecken.
Okay.
Was heißt ein Angel plus Zubehör?
Jetzt sind wir doch was...
Warte, was heißt Angel plus... Was ist in dem Zubehör dabei?
Ja, ein Haken. Seil und Haken.
Okay.
Ein Frierschrank.
Und ja, nee, eine Packung voller Würmer.
Es geht gerade nur um eine Sache, dass du dir.
Dass du dir. Das ist eine gute Frage, weil damit ist nämlich meine komplette Rangliste.
Nee. Es geht gerade nur wegen der Navigation, dass du dir einen Kompass machst.
Ein Satellitentelefon gehört zum Zubehör.
Wir haben einen Ostwurm.
Es geht gerade nur darum, dass du dir einen Kompass basteln kannst, weißt du?
Weißt du, kannst du einen Kompass basteln?
Du brauchst Wasser, was das schwimmt und eine Nadel.
Dass sie es ausrichtet.
Mhm. Ja. Dann richtest du dich auf den Nord- und Südpol aus.
Okay, warum Nadel. Hast du dann als zweites das Nylonseil gewählt?
Ja, weil eben bei mir die Frage war, wie weit die nächste Insel weg ist. Wenn eigentlich eines der wichtigsten Dinge ist, dass du ein Seil hast. Irgendwas als Schnur, Seil, mit dem du was befestigen kannst. Also, wie gesagt...
5 Meter Nylonseil ist auf Platz 8. Und es dient zum Befestigen der Gegenstände am Boot.
Ja, ist das auch wichtig, vor allem auf offener See?
Ich hab's
auf
5.
Dein Zeug, was du hast, befestigt.
Ich hab's auf 5, weil es für mich auch wichtig war.
Aber für mich wäre das eher der Punkt gewesen, wie gesagt, wenn du von dem Boot runterkommst, dass du irgendwo eine Insel findest oder so.
Ja.
Das wäre mein Gedanke gewesen. Wäre da schon ein Seil immer praktisch, um irgendwas zu befestigen oder... Weißt du, geil, du kannst aus dem Nylonseil, kannst du ja an die einzelnen Fasern zerlegen, dann kannst du auch recht dünne Sachen dir irgendwie zusammenknoten.
Was war euer Platz 3?
Ja, bei mir kam jetzt nach der Seekarte der Sextant.
Dito. Bei mir kam jetzt auch der Sextant als drittes. Aber
genau, und da das, ich hatte den, als ich das wusste ich auch noch, weil ich hatte auch Seekarte und Sextant recht weit vorne. Genau, deswegen wusste ich auch, dass das ist so.
Ja, weil das ist ja. Halt, du denkst da dran, okay, Sextant, damit hast du doch mal einen Film gesehen, messen die doch irgendwie aus, wo sie mit dem Schiff langfahren und was auch
immer. Und genau das Witzige war, der hatte einen Sextant dabei, hat ihn hingestellt und hat gesagt, wie funktioniert das Ding?
Und keiner wusste es.
Das ist ein weißt du, aber du für dich entscheidest.
Ich brauche
einen Sextant, den brauche ich hier.
Logisch, brauche ich.
Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Du guckst das Ding von oben, von unten an, von links, von rechts.
Was zur Hölle? Der hat doch irgendwie ein langes Rohr, hat einen 180-Grad-Kreis mit dran.
Also ein Sextant, der kann nur mit der Uhr korrekt eingesetzt werden und eine Navigation ist sowieso komplett irrelevant. Deswegen ist das Ding auf Platz 15.
Ja, gut, klar, verständlich dann. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das funktioniert.
Du darfst aber auch eins nicht vergessen: Wir sind keine Seefahrer.
PS,
Anna, was auf 15?
Anna, falls du das,
das ist unwichtigste.
Boah, fuck it. PS, Anna, falls du das anhörst, ich fahre nie wieder mit deinem Boot, keine Sorge.
Scheiße, minus 12. Wolltest du einen Sechs dann?
Auf Platz 3.
Yeah! Okay, auf der 4 habe ich das Moskitonetz.
Moskitonetz. Und du die Seekarte.
Also gut. Die Seekarte kann ich dir verraten. Spoiler war 13.
Ja.
Echt?
Ja, und jetzt würde mich interessieren, wo das Moskitonetz genannt ist.
Warum heißt Moskitonetz so weit?
Weil ich mir gedacht habe, ich kann damit eher was fischen als mit einer Angel.
Würde tatsächlich reißen, hatte ich auch mal gedacht.
Du bist so ein elendiger Klugscheißer. Du machst alle meine Überlebenstaktiken zunichte mit irgendwelchen Argumenten, die nicht mal bewiesen sind. Es ist ein Moskitonetz.
Mhm. Das ist nicht arg. Du kannst mit der Hand zerreißen.
Ja.
Bist du schon mal
auf offener See mit dem Moskitonetz?
Bist du schon mal bei jemandem, der ein Fliegengitter in der Terrassentür drin hat, gegen das Fliegengitter gelaufen?
Das ist ein Fliegengitter, kein Moskitonetz.
Jetzt fress doch nicht, wenn wir aufnehmen die ganze Zeit.
Na, hat recht, Moskitonetz ist eher das, was vom Bett runterhängt oder so.
Okay.
Naja, das ist halt dünn, das knallt.
Also bei mir ist es auf 4, was hast
du? 14.
Ach, du bist doch ein Arsch.
Bei mir ist es auf 7.
Darunter also steht einfach nur, unnütz, mitten im Ozean gibt es keine Mücken.
Ich wollte mich auch nicht vor Mücken schützen.
Ja, ja, das halte ich jetzt positiv zugute, muss ich sagen.
Ich würde natürlich auch, bevor ich mich dafür entscheide, das auf Platz 4 zu nehmen, schauen, wie robust das ist und ob ich damit einen Fisch fangen könnte.
Ah ja.
Ansonsten könnte ich damit immer noch irgendwas Kleines befestigen. Seil durchschlaufen und dann...
Du hattest auf der 4?
Ich hatte die Seekarte auf 4.
Okay. Jetzt kommt bei mir die 5. Das ist das Nylonseil. Das hattest du schon.
Ich hatte das Nylonseil
schon. So, auf Platz 8.
Bei mir ist auf Platz 5 der kleine Spiegel.
Der kleine Spiegel?
Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
Der ist auf Platz 1.
Ja, bei
was? Ja, bei mir auf fucking 11.
Du musst immer wissen, ob du gut aussiehst.
Ja, ja, klar.
Das ist der Grund.
Nein, Quatsch, Spiegel, Beste. Du kannst auf, keine Ahnung, wie viele Kilometer, 60 Kilometer hast du,
glaube ich. Auf ich T-Shirt.
Weiß es, warum.
Ey, das müssen wir auf dem T-Shirt schreiben. Spiegel, Beste.
Ja, aber hast du Ding draufstehen auf deiner Liste, dass du auf offener See siehst, du glaube ich 50 Kilometer weit, auf flachen, ganz flachen. Da ist Spiegel eigentlich Bombe dafür, weil du hast was Reflektierendes, was du auf offenem Meer nämlich normalerweise nicht hast. Und damit weißt du drauf hin, hey, da ist irgendwas, was
ohne reflektiert. Witz, ohne Witz, jetzt wo du es erklärst, damit kann man, du kannst ein super Signal geben. Damit.
Ja, schon.
Genau, deswegen ist es auf Platz 1.
Dich auf Platz 1.
Zum Signalisieren an Rettungsschiffe und Flugzeuge.
Fuck off, ja,
was glaubst du? Du bist so ein kleines Kack-Ruderboot aus 50 Kilometern.
Ja, ich hab's begriffen. Ich hab minus 10 Punkte.
Auf Platz 1 hast du es, okay.
Wo hattest du es jetzt auf 5? Boah, du bist echt ein Ruder, ey.
Ja, ich weiß. Ich hab doch gesagt, im Vergleich zu dir überlebe ich.
Okay, jetzt mache ich aber wieder Punkte. Platz 6.
Ja.
Die Kunststofffolie.
Na gut, habe ich Notration, aber das haben wir ja schon.
Ich habe mir gedacht, ich brauche die Kunststofffolie, weil ich mit der Regenwasser und somit Trinkwasser sammeln kann.
Das ist richtig, die ist auf Platz 5, die Kunststofffolie.
Bäh, minus 1.
Ja, also ich enthalte mich einfach, wo ich die hin habe. Wie sag ich, dass die auf Platz 14 hängt, aber vielleicht hängt sie.
Man munkelt, die hängt auf
Platz 14. Ich finde es geil, dass er vor 30 Sekunden noch damit prahlt hat, dass ich mit ihm überlebe.
Also die eignet sich zum Auffangen von Regenwasser,
ja? Ja, das tut es Nylonseil auch.
Auf Platz 7 habe ich jetzt die 20 Liter Trinkwasser. Obwohl es andersrum mehr Sinn gemacht hätte, eben aus der gleichen Begründung raus wie mit der Notration. Eigentlich hätte ich eher das Trinkwasser nehmen sollen und danach die Kunststofffolie, weil dann habe ich zumindest mal etwas, weil es regnet ja nicht gleich. Aber jetzt ist schon so. Also da habe ich auf 7 habe ich Trinkwasser. Das war ja auf 3, glaube ich. Was hast du auf 7?
Ich habe auf Platz 7 das Moskitonetz.
Sind wir eigentlich nicht auf Platz 6 gerade noch?
Nee, 6 hatten wir schon.
Kunststofffolie.
Achso, das ist ja gut, das ist kacke, weil sich das alles überschneidet. Ja. Platz 7 ist hier Angel samt Zubehör.
Ach was.
Aber Platz 6 waren 2 Kartons Schokolade.
Jetzt warte mal, warte. Halt deinen Mund. Wir gehen unsere, wenn wir unsere 15 durch haben, haben wir es ja automatisch. Ja. Okay.
Okay. Warum? Mit welcher Begründung?
Man kann versuchen zu angeln.
Mit der Nein, ich meine die Schokolade.
Ach so, die Schokolade.
Jetzt, warte, jetzt nimm doch das nicht vorweg. Das muss ich rausfumsen. Ja. Wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt, ich habe meine 7 gesagt.
Genau.
Und du hattest auf der 7?
Ich habe auf Platz 7 das Mosquito-Netz.
Okay. Okay, also dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 8.
Ja.
Ja, was willst du sagen?
Jetzt ja, jetzt alles. Mich juckt, warum zur Hölle die Schokolade auf Platz...
Kommt doch dann noch. Also auf der 8 habe ich die Schwimmwäsche.
Oh, ich auch.
Jawohl. Das ist 2 Übereinstimmung. Gibt es Bonuspunkte?
Nee. Also auf Platz 8 ist ein Nylonseil.
Ja.
Habt ihr ja schon gewusst.
Ja. Und die Schwimmwäsche?
Auf Platz 9.
Ja, also. Oh,
ist nah dran.
Sie ist hilfreich bei stürmischer See, damit niemand ertrinkt.
Wow, wer hätte es gedacht?
Hilft beim Überleben, habe ich gehört.
Auf der 9 habe ich jetzt die Angel samt Zubehör.
Ich auch.
Das gibt's da nicht.
Ja, ja, genau. Da haben wir ja schon.
Man kann versuchen zu angeln auf Platz 7.
Ja.
Okay. Ja, jetzt machen wir gar nicht mal so viele Minuspunkte. Wir haben bloß das prinzipielle Ding, das haben wir echt ziemlich verkackt.
Ja.
Auf der 10 habe ich die Harpune.
Da ist tatsächlich die Harpune.
Ist 10 oder was?
Mhm. Da hab ich das Radio.
Die Harpune ist das Hilfsmittel beim Fischen und ist die Abwehr von Haien. Wer sich's traut.
Ja.
Das Transistorradio ist auf Platz 12.
Halt das,
ne? Ja, er hat's doch.
Wo?
Auf Platz 10 war's bei ihm.
Platz 10 bei mir.
Das Transistorradio?
Ja.
Hast du auf 10?
Platz 10, ja.
Und du hast auf 12.
Genau, das ist auf
12. Rat mal, wo ich's hab.
Auf Platz 13.
12 habe ich's.
Echt? Das ist nämlich eher nutzlos, weil es nur zum Empfang dient und ja, kann möglicherweise keinen Sender in Reichweite erreichen.
Echt? Du hörst nur...
Genau. Aber so nach 3 Monaten vielleicht ist das auch Musik.
Nette, ja, da kennst du halt dann irgendwann jedes Lied auswendig.
Irgendeiner fängt dann an, am Boot zu klopfen.
Vielleicht hast du eine nette Kassette
drin. Ja, gut, das stimmt. Vielleicht.
Jetzt kommt meine Nummer 11, hat man schon, war der kleine Spiegel, da habe ich voll verkackt, da habe ich minus 10. Was hast du
da? Ich Harpune.
Okay, dann bist du ja nah dran. Das war die 10. Dann habe ich die, auf der 12 habe ich das Transistorradio dann gehabt.
Jo.
Wieso ist das eigentlich auf der 12, wenn ich damit gar nichts anfangen kann?
Es ist eher nutzlos, es dient halt nur zum Empfang. Es kann möglicherweise keinen Sender, aber wenn es einen hat, dann dient es halt zur Unterhaltung, dann ist es nicht ganz so nutzlos wie der Rest.
Jetzt kommt die 13 bei mir, 2 Kartons Schokolade.
Die Schokri ist auf Platz 6.
Da habe ich den Rum.
Auf der 12?
13.
Auf 13?
13. Der Rum.
Die Schoki ist auf der 6.
Ja.
Warum?
Ja, sie eignet,
ich hab gedacht, klein.
Eignet als Nahrungsmittel. Es ist ein Nahrungsmittel. Da ist Zucker drin. Das hält dich. Das ist Schokolade, der Typ in der Gletscherspalte. Du hast vorher erst gelesen.
Scheiße,
der von aber dennoch die Notration war Schokolade. Ja, aber ich habe doch eine Notration.
Das sind 2 Kartons. Der Typ hat mit einer Tafel Schokolade 6 Tage in der Gletscherspalte. Du hast 2 Kartons.
Ja, in der prallen Sonne. Ja.
Also, ihr wisst Bescheid.
Hast du da noch was zum Trinken?
Aber was? Schokolade ist auf 6.
Ja.
Scheiße, minus 7.
Aber da habe ich recht mit dem Rum, dass er auf 13 ist, ne?
Der Rum ist gar nicht so unnütz, der ist auf Platz 11.
Ja, Arschlecken.
2 Liter hochprozentiger Rum dient zur Wunddesinfektion, nicht zum Verzehr, da der Wasserbedarf dadurch steigt.
Oh je, oh je. Also auf offener See irgendwann würde ich mir schon...
Also, den Rum hatte ich dann auf der 14, das hatte ich ja gerade eben.
Jo.
Was hast du auf der 14?
Die Kunststofffolie.
Ah, genau.
Ja.
Und was ist bei dir auf der 14? Also in der Lösung?
Moskitonetz.
Ach, das ist wichtig.
Und dann kommt der Sextant.
So, Auflösung. Auf der 15 habe ich halt die 10 Liter Diesel.
Ich wollte gerade sagen, was ist mit dem Diesel?
Den Diesel.
Ich auf 15.
Jawohl, wir haben viele Einstimmungen.
Ja, das ist super geil, dass ihr so viel überall, weil der Diesel, der haut jetzt nochmal richtig rein.
Oh, fuck.
Was fehlt denn noch?
Was willst du denn mit 10 Liter Diesel anfangen?
10 Liter Diesel dienen auf Platz 2
und
erlaubt das Signalisieren, weil ihr habt nämlich Papier dabei und Feuerzeug und so weiter, angezündet, Licht, Leuchtfeuer.
Auf offener See,
ja, Kack,
genau. Ruderboot, weißt du, wie lange da das Papier brennt, wie du das auf 50 Kilometer von uns siehst? Gar nicht.
Also, gut, jetzt rechnen wir Minuspunkte zusammen.
Arschlecken, Alter. Ich möchte nicht. Also wie müssen wir das jetzt wegrechnen? Die Lösungspunkte minus die Punkte, die wir haben, ne? Oh, fuck. Okay.
Oh, bis hierhin ist echt gut, gell? Bis hierhin habe ich nur 43, aber jetzt kommen die Kracher minus 11, minus 12 und minus 10. Oh Mann, jetzt mache ich mein ganzes Ding kaputt. minus 80.
Wenn wir Pluspunkte haben, schreiben wir einfach eine 0 hin, oder?
Ja.
Ein Pluspunkt?
Mhm. Kranke.
Wie gibt es Pluspunkte?
Indem du keine Minuspunkte sammelst.
Also, ja, okay.
Oh, fuck.
Und danach gehen wir gleich weiter zum NASA-Spiel. Das gibt's dann bei der nächsten Folge.
Das ist NASA-Spiel.
Ja, gibt's auch. Das ist echt, echt witzig. Das kann man auch mal für abends irgendwie zum Zusammenhocken oder so, weil das ist, glaube ich, auch mal ganz geil.
So wie jetzt?
Ganz, ja, genau, so.
Die Lösung ist Spiegel, Spiegel, Beste.
Spiegel, Spiegel, Beste.
Okay, so, zusammengerechnet sind es dann minus 56.
Also ich habe minus 80, das heißt, du hast vor mir überlebt.
Und es war um Welten.
Bestenfalls wären wir zusammen im Boot geguckt.
Dann wärst du als erstes untergegangen, ja.
Und wir hätten diskutiert und ich hätte dich davon überzeugen können, dass meine Sachen richtig sind.
Nee, eigentlich dann ist also eigentlich hätte ich eher gehofft, dass wir alle drei im Boot sind und wir hätten den Sextanten Markus schön in die Fresse werfen können.
Markus, was sagt das Ergebnis über unsere Überlebenskünste aus?
Sind ziemlich gering. Das Witzige ist, die Situation wird es ja so an sich nie geben. Aber, falls es die doch gibt, beim nächsten Mal achtet ihr mehr darauf, Sachen mitzunehmen, die ihr braucht, um Signale zu geben und Nahrung zu beschaffen.
Ja, und was sagt jetzt minus 80 über mich aus?
Du bist so gut wie tot, wenn du auf so eine Situation kommst.
Stuttgart, boah. Weil, was haben wir gelernt? Mein Überlebenswille wiegt ja die minus 80 Punkte wieder oben.
Richtig, und der Band wird sich dann einfach nur von Schildkröten und von Möwen ernähren,
die er mit Moskitonetzen fängt.
Ja. Ich muss echt sagen, ich muss die Schildkröte einfangen und von der Schildkröte ziehen lassen.
Du hast nicht Captain Jack Sparrow und bin ich dir nicht drei Schildkröten an den Rücken und mit deinen...
Jetzt spoiler doch nicht, Flucht der Karibik. Also ich muss sagen, als Resümee war das eine sehr, sehr lehrreiche Episode.
Das freut mich. Das freut mich.
Wir haben gelernt, dass Bernd definitiv nicht auf hoher See alleine überlebt.
Nee, aber ich habe kein Problem damit, Tiere umzubringen.
Oder dir Schildkröten an den Rücken zu binden.
14. April 1912. Was war da?
14. April
1912.
Weiß ich nicht, da war ich noch nicht geboren.
Zwei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Was soll da gewesen sein?
Das sank die Titanic.
Ach ja, genau, richtig. Ja.
Wie viele Leute sind dabei gestorben? Circa?
2.500.
1.500.
Danke, dass ich schätzen darf.
Super. Was passierte am 7. Mai 1915?
Ich weiß es.
Hey, das wäre witzig.
Ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe es nämlich auch gelesen. Da ist das andere Schiff gesunken, die Louisiana oder irgendwie so.
Lusitania.
Jawohl.
Wie viele Leute sind gestorben?
Schätzfrage.
Wie groß ist das Schiff im Vergleich zu der Titanic? Ja, ich kenne das Schiff nicht, es sagt mir nichts. Aber war das nicht ein Ersatz für die Titanic? Kann es sein?
War ähnlich groß sogar, ja.
Keine Ahnung. Knapp 1000?
1200. Möchtest du was dazu sagen?
Nee, Haus, weil ich hab's bloß gelesen. Ich hab's. War interessant, aber du hast es vor Augen.
Die Rettungsboote auf der Titanic und auf der Lusitania waren bei beiden Schiffen zu wenig. Also es war eine relativ identische Situation, was sich auf den Schiffen abgespielt hat. Es war nicht genügend Platz da für alle und der Anteil von Männern, Frauen und Kindern war auf beiden Luxusdampfern fast identisch. Jetzt kommen wir zu dem Problem, auf was man raus möchte. Was macht Zeit mit Moral?
Ja, was macht Zeit mit Moral?
Kindern, also bei der Titanic war es klar, die hatten, glaube ich, über 2 Stunden Zeit, um das Ding zu evakuieren. Kapitän gab vor, Frauen und Kinder zuerst. Hatte den Effekt, dass, also bei der Titanic war die Überlebenschance von Frauen bei 48%, war 48%, hier muss ich ja Prozentzahl bringen, 48% höher als die der Männer. Und die der Kinder war um 14,8% über derjenigen von Erwachsenen, also mehr. Die Begleitpersonen von Minderjährigen hatten eher das Glück, in einem der Rettungsboote aufgenommen zu werden. Ebenso erste Klasse Passagiere. So, jetzt kommt die Lusitania. Da war das Bild ein bisschen anders. Generell waren die kräftigen 16- bis 35-Jährigen eher bei den Überlebenden. Frauen hatten etwa eine Chance von 10,4%.
Alter.
Und Standesunterschiede gab es keine. aber auch dort war die Vorgabe, Frauen und Kinder zuerst. Also es war echt fast identisch, das Ding. Gell? Die Besonderheit ist jetzt, dass halt die Lusitania bereits nach 18 Minuten unter der Meeresoberfläche war. Und bei der Titanic waren es 2 Stunden und 40 Minuten.
Ja.
So.
Und jetzt, kommt ja auch 1:1 in dem Film so vor, gell?
Ja, genau, das kann sein.
Das Ding geht ja, glaube ich, nee, war ein bisschen Spaß.
Also es Film geht, der Film geht 3 Stunden und 2 Stunden 40 geht. Sprich, es wird quasi, oder was ja halt dann die Psychologen, was sie daraus geben, ist, die Zeit macht aus Menschen, aus moralischen Menschen eher unmoralische Menschen. Die scheißen einfach drauf, hey. So. Und das fand ich an sich ein ganz, ganz, ganz interessanter Punkt bei sowas, was halt das Hirn mit dir macht in Extremsituationen, wenn es darum geht, nur, das war instinktive Handlung.
Das geht. Ja, das ist,
du willst halt überleben
und hast Leben, drauf Leben zu und überleben.
Ja. Und ein weiterer Punkt, und den fand ich eigentlich krasser, das war das, was am Schluss dann in diesem Artikel kam. Die Leute wussten, was 3 Jahre vorher bei der Titanic passiert ist. Das ist halt nochmal irgendwie was anderes. Weißt, ja, wenn du weißt, vor 3 Jahren, als so ein Schiff untergegangen ist, fast bei der gleichen Route, fast identisch groß, sind 1500 Leute gestorben.
Ja gut, die haben halt aber auch gelesen, dass im Eismeer die Leute elendig ertrunken sind. Ja. Und
erfroren sind wahrscheinlich eher als ertrunken.
Und mit dem Wissen, glaube ich, gehst du halt echt irgendwie anders um.
Hm, wahrscheinlich. Ist interessant, ich habe das auch gelesen.
Wo sind die? Wo sind die? Oder wo ist das untergegangen?
Ähnlich, also es war nicht der gleiche Eisberg, aber war so...
Echt? Der hat sich bestimmt auch gedacht, nochmal ein Schiff, da müssen wir doch glatt nochmal...
Es war ein Mast, so ein Dampfhorn von der Titanic, wo die quasi die Gegend gefahren sind.
Ist krass, aber so ist im Endeffekt ist der Mensch ein Tier, gell?
Ist so. Ja,
wir sind voll. Alle eher Kampfmaschinen.
Und dann stellt sich mir die Frage, mit was für Informationen werden wir eigentlich zugeschüttet und was macht so eine Geschichte dann mit uns, wenn du weißt, was klar, du, also jetzt mal Zombie-Apokalypse weg, aber es gibt ja auch genügend andere Katastrophenfilme oder so, weil du weißt, allein so Filme aus Afrika, mir fällt gerade der Name von dieser Doku nicht ein, von dem Typ, der ein Windrad erfunden hat in Afrika, dass die Strom haben. Extrem interessant und da gab es dann auch so eine Situation, wo er quasi Reis kaufen musste. Und da sind die Männer Reis kaufen gegangen. In der Zwischenzeit sind aus Nachbardörfern quasi die Männer plündern kommen. Weißt du, und haben halt den Frauen quasi das Essen weggenommen. Mhm. Ich meine, das sind jetzt, da hungern ja die Leute auch, da geht's ja auch ums Essen. Das ist ja ähnlich wie dann, wenn es hier halt mal dann soweit ist, wenn keine Lebensmittel da sind. Also.
Ja, aber die sind ja ganz krass andere Lebensstandards da schon.
Das ist also völlig scheißegal.
Die leben ja schon so untermenschlich, sage ich mal, im Vergleich zu uns jetzt.
Wenn das von die haben den Basmati-Reis, weißt du, die haben den.
Die haben die guten Shit.
Ja, aber ich sag dir, dass moralisch bei uns, finde ich, die Abgründe tiefer wären.
Ja, ich glaube
auch. Wenn es zu einem Mangel an diversen Sachen kommen wird, durch Nahrung, als da, weil bei uns die Leute einfach mit der Situation gar nicht umgehen könnten.
Richtig.
Und ja, da unten, die leben ja ständig in einer Mangelsituation. Ja. Deswegen sage ich dir, bei uns, da wird so viele Arschlöcher geben.
Ja, ja das ist ja, deswegen auch vorher mit dem Leute töten, ich sage ja. Ich glaube, du müsstest die haufenweise hier abwehren.
Jetzt komm.
Doch, ich kenne ein Nachbardorf, da. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Das sind Kannibalen.
Ja, ja, ganz schlimme Leute.
Zum Abschluss habe ich noch, ich zünde heute mal die Endbombe, okay? Wo wir es vorhin so mit Menschenessen und Kannibalen hatten. Eine Europäerin ist mit einem Kannibalen verheiratet. Sie kommt mit seinen Essgewohnheiten nicht zurecht und schickt ihn deshalb zum Psychiater. Als er wieder zurückkommt, fragt sie ihn, und wie war er? Ja, lecker. Wir haben noch einen zweiten, der ist fast noch besser.
Echt noch besser?
Ja, das ist Granate. Treffen sich 2 Kannibalen. Der eine hat ein Baguette unterm Arm. Du bist ein Kannibale und isst Brot. Ja, wir haben da einen, der hat ein offenes Knie, ich geh dippen.
Der ist echt geil.